Erinnert ihr euch noch an diesen WM-Moment, liebe Hörerinnen und Hörer?
After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
It's a red card.
Wer hätte das gedacht, liebe Hörerinnen und Hörer? Das war Evan Barton, der Schiedsrichter aus El Salvador, der damals gepfiffen hat zwischen Paraguay und Türkei. Und das ist einer von zwei WM-Halbfinalschiedsrichtern. Er darf die Partie Frankreich gegen Spanien pfeifen. Und damit ist auch schon klar, wie weit fortgeschritten wir in diesem Turnier sind. Jetzt sind es wirklich nur noch nicht mal eine Handvoll Spiele, die wir noch zu besprechen haben. Und wir wollen wie immer alle Themen rund um diese Weltmeisterschaft aufarbeiten im WM-Panel in einer komplett neuen Besetzung. Eva Lotter-Bohle, die kennt ihr noch. Jürgen Kalver, den kennt ihr noch. Tobias Escher, wir haben wirklich die solche gute Besserung, Tobias Escher. Für ihn ist Martin Raffel da und Inge Hofmann hat diesmal leider auch nicht geschafft. Aber es wird dennoch eine sensationelle Sendung und genau jetzt geht es los.
Sie hören den Rasenfunk.
Kanada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup. Thank you. Please welcome the very first winner of the FIFA Peace Prize, the 45th and 47th President of the United States of America, Mr. Donald J. Trump. Please.
Montiel al arco!
Alles zur WM der Männer.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und hallo und herzlich willkommen, altbekannte Stimme, aber neues Gesicht in dieser Runde, Martin Raffel. Hallo Martin.
Hallihallo.
Schön, dass du hier bist. Schön, dass Jürgen hier ist, diesmal nicht zugeschaltet aus einem Auto neben einem Friedhof stehend. Jürgen, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Morgen von hier aus. Wir sind 6 Stunden auseinander, aber das kriegen wir immer wieder zusammengeklebt. Das, selbst bei technischen Problemen, wir kommen zusammen, wir bleiben zusammen.
Ja, aber wirklich. Und wenn das eben bedeutet, du setzt dich ins Auto. Also nochmal Kudos für diese Aktion und herzlichen Dank auch, dass Eva Lotter-Bohle wie immer auch hier ist. Und schön, dass du uns gewisse Hintergründe erspart hast. Das ist jetzt ein Insider zwischen dir und mir. Hallo Eva.
Hallo Max, hallo Jürgen, hallo Martin. Ja, ich wollte noch ergänzen, also noch sitzt er nicht im Auto. Ne? Also nicht, dass das hier James. Letzte Woche haben wir hier auch noch ganz nicht wissend, was noch folgt, angefangen. Wir sind, glaube ich, auf alles vorbereitet.
Heute, Eva, oder? Aber wir haben jemanden in der Runde, der auch eventuell technisch irgendwas beisteuern muss.
Ja, das ist schon eine besondere Ironie, dass ausgerechnet beim Taktik-Mind Martin Raffelt die Absicherung nicht immer passt, die elektronische Absicherung.
Oh, da gehst du hin. Ich war ganz gespannt, wo das.
Ich auch.
Was du da jetzt aus dem Hut ziehst. Ich dachte irgendwas mit rausgeflogen oder so. Keine Ahnung.
Ja, über die Deutschen sprechen wir schon auch noch.
Das liegt an den Überladungsversuchen in der Linie.
Ah, ja, stark. Und dann ist der Widerstand zu gering. Und deswegen. Ja.
Ach, ich hatte Physik eigentlich abgewählt.
Ich habe mich gefragt, Eva, als du diesen Noch-Spruch gemacht hast, kann man das eigentlich noch sagen nach dem hier?
Aber ich will Kai Havertz jede Minute auf dem Platz sehen. Wenn er nicht mehr kann, dann haben wir einen anderen. Wollte mal der Undaf, wie sie alle heißen. Alles wunderbar. Aber Kai ist mein Mann.
Völlig überraschend hält Thomas nicht mit seiner Meinung. Hinterm Berg. Und zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf. Noch.
Wir könnten die günstige Gelegenheit nutzen.
Oh, es ist erst Juni. Ja. Du bist schon im September.
So. Wir könnten die Gunst der Stunde nutzen und Kai Havertz zum Geburtstag gratulieren. Und heute 27 Jahre alt.
Habe ich gerade vorhin schon gemacht. Ja. Aber offiziell nochmal, Kai.
Kai, bald zu Gunst. So, guckst, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zur englischen Meisterschaft.
Ich weiß gar nicht, was da noch hinten dran war. Auf jeden Fall.
Ich habe dazu eine Frage kurz.
Ja.
Ist es offizieller, jemanden zu Geburtstag gratulieren im Fernsehen oder ihm persönlich?
Persönlich.
Hä, die beste Art und Weise, jemanden zu gratulieren, ist, wenn du hier, ich weiß nicht mehr, wie dieses Unternehmen heißt, wo du so Prominente fragen kannst, ob sie für dich ein Video aufnehmen.
An die Bremen.
Ich kenne Leute. die haben das mit Roberto Blanco gemacht. Das ist für
mich. Thomas Müller hat das mit Thomas Müller gemacht.
Okay.
Ja. Insofern ja, bist also du bei Thomas ihm in Müller der Einschätzung.
Hat, ja, ja.
Okay, also ihr habt auf jeden Fall gleich erkannt, worauf ich raus wollte. Kudos, ihr habt genau denselben journalistischen Instinkt wie Johannes B. Kerner, der sofort die Brisanz der Situation verstanden hat, gesagt hat, so, wollen wir noch jemandem gratulieren? Haben wir noch irgendwas? Aber es ist immer noch ein weirder Moment. Ich meine, das kommt ja noch vom WM-Eröffnungsspiel. Es waren quasi die ersten Minuten, übertrieben gesagt, der Übertragung bei Magenta TV. Aber diese Noch-Szene von Jürgen Klopp, ich habe es mir jetzt schon 10-mal angehört. Es ist immer noch seltsam, oder?
Ich habe dazu ein total seltsames Verhältnis, weil das ein Standard-Gag ist, den ich mache. Ich mache das dreimal am Tag, wenn irgendjemand einen Satz sagt, dass ich noch anhänge. Ist fast immer lustig. Und deswegen in meinem Kopf war das einfach nur ein Gag erstmal, so, weil das komplett in mein Humorspektrum reingefallen ist.
Es ja. ist noch Aber das neue Stand jetzt?
Wahrscheinlich mhm. nicht.
Ja, es ist das neue Stand jetzt, würde ich auch sagen. Ja. Also Niko Kovac ist ja. froh, dass es was Neues gibt. Also, ich habe auch mehrmals schon gedacht, hat er vielleicht Thomas Müller damit gemeint, weil er eben gesagt hat, anders als Thomas Müller stellt Julian Nagelsmann noch die Mannschaft auf. Aber als dann Thomas Müller gesagt hat, Kloppo, wir haben noch nicht September, da hat er ja nicht gesagt, nee, so habe ich es ja gar nicht gemeint, sondern er hat nur weitergelacht und hat nochmal gesagt. Also ja, wir werden auf jeden Fall noch über den DFB und Jürgen Klopp und all das, was da mit passiert ist, sprechen im Verlauf dieser Sendung. Aber lasst uns dann vielleicht beim Sportlichen beginnen. Das andere ist ja bisher auch noch nichts konkret Sportliches mit dem DFB. Jürgen, wenn wir mal so gucken, was so passiert ist seit unserer letzten Sendung bei diesem Turnier. Was waren für dich so eins der wichtigsten Talking Points, der bei dir hängen geblieben ist?
Also aus rein amerikanischer Sicht natürlich das Aus der Amerikaner und die Art und Weise, wie es passiert ist, weil all die schönen Blütenträume, die in der Vorrunde entstanden waren, wie gut diese Mannschaft spielen kann, wenn man sie spielen lässt und so, die wurden ja von den Belgiern ziemlich gut auseinandergefächert. Und seitdem ist also hier schlechte Stimmung, vergleichbar mit dem, wie man in Deutschland umgeht mit solchen Themen inzwischen.
So hat man schlechte eben, Stimmung? Nee, das kann nicht sein.
Ja, nee, inzwischen hat man in diesem Land auch im Sommer, weil diese anderen sehr erfolgreichen Sportarten, populären Sportarten eben im Moment gerade Pause haben, hat man natürlich auch eine gute Chance, sich damit zu beschäftigen. Und es ist also nur nicht ganz klar, an was dass der Vox Populi in Amerika nun dieses relativ früh aus festmachen kann. Noch ist Pochettino Trainer. den hat man auch ein bisschen im Blick, aber natürlich kann man ihm jetzt wirklich nicht die Leistung, die da gegen Belgien auf den Platz gebracht wurde, zu sprechen. Also dem ist nicht viel eingefallen, um da taktisch irgendwas draus dann zu ändern an der Situation, aber mehr kann man natürlich auch nicht zu sagen. Das war also einmal die rein amerikanische Sicht und der Rest ist schon natürlich auch die ganze Aufregung rund um Dinge, die was mit Trump oder mit Infantino oder mit Argentinien oder zu tun haben und also der Krug ist immer noch relativ voll. Also mal gucken, wie lange der zum Brunnen geht, bis der dann bricht. Aber wir haben ja auch nicht mehr so lange. Aber wir haben jetzt viel Zeit. Wir haben wenig Spiele, wir haben viel Zeit. Also wer weiß, was alles noch hochkommt. Und ihr habt ja sicherlich auch euch Gedanken gemacht.
Ja, ich habe mich zum Beispiel gefragt, Martin, da würde mich deine Meinung mal interessieren, wenn wir jetzt bei diesem USA-Belgien-Spiel bleiben, wie sehr kann man sich da frei machen von allem, was außenrum passiert ist? Denn zumindest der Eindruck war schon, dass eben genau diese ganze Aufregung rund um Balogun, das Eingreifen von Trump und so weiter und so fort, auf beide Teams einen Effekt hatte. Die USA haben viel, viel zaghafter gespielt als in allen Partien zuvor. Und Belgien war aber richtig auf einer Mission. Die wollten das unbedingt zeigen. Das hat man, ja, und deswegen frage ich mich, klar kann man auch taktisch über dieses Spiel sprechen, aber mein Eindruck war, vielleicht hat es dann gar nicht so sehr mit Taktik zu tun.
Ja, ich habe da auch schon drüber fabuliert. Ich hatte auf Twitter geschrieben, dass das Fairy Tale, was man sich erzählen kann, ob das nun stimmt oder nicht, ist, dass Trump mit der Aktion natürlich so ein bisschen den Sinn und die Mission der Mannschaft komplett gedreht hat. Die haben bis zu dem Zeitpunkt zu Hause für ihr Land, für ihr Volk irgendwie gespielt und ab dann haben sie für eine korrupte Regierung gespielt, quasi in der internationalen Wahrnehmung. Und ja, ich denke auch nicht, dass das an der Mannschaft vorbeigeht und ich glaube schon, dass das einen großen, also ich meine, du hast ja auch in den ersten Spielen gesehen, dass das die Energie, die hatten, so, das war schon nicht austauschbar, das war schon relativ besonders und das war natürlich durch diese Heim-WM auch geprägt. Und ja, das war auf jeden Fall weg. Also für mich ergibt das Narrativ auch eine Menge Sinn. Man kann natürlich argumentieren, dass natürlich Belgien eigentlich auch den besseren Kader hat und man hat auch gesehen, wie limitiert die Innenverteidigung der USA ist, dass da ein 38-jähriger Kapitän ist, der in seinem Leben auch nie als ganz okayes Erstliganiveau gespielt hat überhaupt. Das wird dann eben von Champions League Spielern schon hier und da mal bestraft, aber auch wie das lief, so dass so früh das erste Tor fällt, dass sie dann mit Glück über einen abgefälschten Ball rankommen und sofort wieder das 2-1 kassieren, also keine 3 Minuten lang dieses 1-1 halten können. Das war schon, das hat sich schon sehr psychologisch angefühlt.
Mhm. Und dann noch natürlich Torhüterfehler zum 1:3, so dann quasi in 2 Tore Rückstand zu kassieren. Da war auch ein bisschen die Luft raus aus dem ganzen Spiel. War zumindest so mein Eindruck. Gleichzeitig, Eva hat dann Belgien im Viertelfinale gegen Spanien dann ja die andere Seite der Medaille erlebt. De Bruyne verletzt sich, Courtois verletzt sich und dann macht eben der Ersatz von Courtois kurz vor Schluss einen kleinen Fehler, muss man sagen. Man kann schon mal einen Ball prallen lassen, der aus der Distanz geschossen wird. Und Mikel Merino, so wie immer, staubt ab für Spanien und erzielt das entscheidende Tor, weshalb wir dann doch wieder ein halbwegs langweiliges Halbfinale haben, wenn man ehrlich ist. Weil wir haben es eben, also werden wahrscheinlich interessante Spiele, aber wir haben das jetzt schon sehr oft gesehen, unter anderem Frankreich gegen Spanien. Also da hat Belgien, ja, war ein bisschen unglückliches Ausscheiden, ohne dass es sich so richtig viele Vorwürfe machen konnten.
Ja, aber ich finde, das passte so ein bisschen in diese Erzählung der Viertelfinals hinein. Also aus rein, ich sage jetzt mal, ja, vielleicht Überraschungssicht war es ja schon so. Es gab eben 1-2 Spiele, wo der deklarierte Außenseiter, wo man vielleicht jetzt nicht gedacht hat, okay, der steht am Ende im Halbfinale, ob wir jetzt Norwegen, England nehmen oder eben Belgien, Spanien, immer so ganz kurz dran war und am Ende eben nicht. Und ich glaube, das ist für mich, also ich hatte auch das Gefühl, es geht nicht nur mir so, diese Spannung, die man zum Teil noch im Achtelfinale hatte und dass das Achtelfinale einen schon mehr gepackt hat. Ich finde, die war im Viertelfinale so ein bisschen weg. Natürlich haben wir da auch schöne Tore gesehen, ne? Also ganz viele außer Distanz, da gab es ja wirklich wunderschöne Tore dabei, aber es war irgendwie nicht so dieses, ja, am Ende hat halt sich doch immer durch irgendwelche Wege der Favorit durchgesetzt. Ergibt natürlich am Ende des Tages auch Sinn bei so einem Turnier. Aber wie du schon gesagt hast, also aus Qualitätssicht ist das natürlich ein Brecher mit Frankreich, Spanien, Argentinien und England. Aber so aus Fußballromantiker Sicht ist es natürlich schon so ein bisschen schade, dass wir dann doch nicht so den ganz großen, die ganz große Überraschung jetzt irgendwie im Halbfinale hatten. Mhm. Und wie gesagt, und dabei war es ja wirklich immer nah dran, ne? Also wir hatten ja jetzt keine absolute Demontierung in diesen Spielen. Wir hatten es in allen Spielen so, dass der Favorit sich echt schwer getan hat. Also vielleicht bis auf Frankreich, die haben sich vor allem nur schwer getan mit dem Toreschießen. Würde ich sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, das Spiel, was so ein bisschen rausgefallen ist, weil man da schon irgendwie über 90 Minuten wirklich gesehen hat, welche Mannschaft da dominiert. Aber also sonst waren da ja wirklich, ich sag's jetzt ganz ehrlich, grauenhafte Minuten sonst dabei. Also irgendwie diese ersten 20 Minuten England, Norwegen, die waren auch jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig, ehrlich gesagt.
Ja, es lebte so ein bisschen vom Drumherum. Gleichzeitig, Jürgen, wenn wir sagen, also Trump hat ja indirekt eingegriffen dann bei Belgien gegen die USA und du hast ja dieses Bonmot hier mitgebracht, Everything Trump Touches Dies, dann müssen wir uns ja richtig Sorgen um England machen. Ich spiele mal für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, diesen Ton hier noch ein.
Yeah, we played about 18 months ago. He invited me to play when I was down in Palm Beach. So yeah, when the president invites you somewhere, it was yeah, pretty surreal experience just to meet him and obviously play golf with him. His golf's pretty good, to be honest with you. I hope I can play golf as good as him when I'm his age, that's for sure. So yeah, unique experience. But yeah, was just grateful that he invited me down to play for sure.
Also das war Harry Kane, der Jürgen darüber gesprochen hat, dass er mit Donald Trump golfen war, was nicht Harry Kane den Medien erzählt hat, sondern Donald Trump, der auf einmal einen Spieler von England kannte und gesagt hat, Mensch, der ist ganz toll. Und dann hat er nochmal gesagt, mit dem habe ich schon mal Golf gespielt. Und da haben so einige dann doch aufgehorcht, weil das, glaube ich, bisher noch nicht so der breiten Masse bekannt war. Hast du da Gedanken zu?
Seitdem Tiger Woods mit der Familie Trump zusammenhängt, verbunden über eine Enkelin, eine ehemalige Schwiegertochter, die also geschiedene Frau des ältesten Sohnes von Donald Trump, mit der ist also Tiger Woods zusammen. Und das Erste, was er da macht, als er da neulich in Palm Beach oder in Jupiter einen Unfall baut, ist, dass er Donald Trump anruft.
Stimmt, ja.
Also seitdem kann man eigentlich mit all diesem Kram noch weniger anfangen. Das sind alles Geräusche, die sind für mich, ja, die kann man nicht wegdenken oder ignorieren, aber sie sind auch nicht wirklich einordnbar. Und das Verhalten von Spielern, also auch prominentere Golfer als Harry Kane haben mit Trump gespielt. Und sie haben alle immer irgendwie so getan, als ob der Mann nicht bescheißt beim Golfspielen. Das wäre noch interessant gewesen, ja. Also wie kommt der zu dem Resultat, also Harry Kane, wie kommt er zu dem Resultat, dass der sehr gut Golf spielt, wenn man also so Golf spielt wie Donald Trump, und das ist nun mal auch verbürgt, und gegen die Golfregeln verstößt. Wenn man also so zählt, wie Donald Trump zählt, dann kann man auch einen guten Eindruck hinterlassen. Der ist ja auch Clubmeister von, weiß ich nicht, 100 seiner Clubs und so. Das ist also nochmal ein ganz anderes Thema, aber hier passt es ja vielleicht rein. Also die Frage, die ich mir stelle, ist zweierlei. Erstens, das, was Kane da verbreitet, dass er glaubt, er müsste mit dem amerikanischen Präsidenten golfen, wenn der ihn einlädt, ist erstmal überhaupt nicht normal. Und zweitens ist, dass er eben auch nicht wirklich reflektiert darüber, sondern das auch wegwedelt in dieser Situation. Wahrscheinlich hat er auch gute Berater.
Ich habe, wenn ich einmal kurz einhaken darf, sorry Martin, es ist ja aber ja schon was anderes, also du hast jetzt gesagt, andere Golfer arbeiten, meine, Harry Kanes Job ist ja nicht Golfen, sondern Fußballer sein, also da haben wir auch schon nochmal einen Unterschied irgendwie vom Dingsens, und ich stelle mir dann immer die Frage, wie das irgendwie so ist, als wenn Friedrich Merz eigentlich Simone Biles oder so zu einer Runde Leichtathletik einladen würde oder so. Erstens würde ich wirklich...
Ich würde es eigentlich gerne sehen, weil mich interessieren würde, ob er sich ab dem ersten Tag dann krank schreibt. Schleppt er sich in die Praxis?
So, oder dann sich in was ausdenkt, was wir jetzt, dass wir die, weiß ich nicht, Bundesjugendspieler alle zurückbrauchen oder so. damit sowas nicht, also damit die deutsche Generation, keine Ahnung. Aber also ich finde es halt schon auch interessant, dass es halt 18 Monate nicht bekannt war. Weil also so toll kann es dann ja auch nicht gewesen sein für Kane am Ende. Also ne, irgendwie frage ich mich, warum kommt es jetzt erst ans Licht? Und dann ist es irgendwie, also ich glaube, für viele ist es einfach, die Kane vorher doch irgendwie so als Sympathieträger gesehen haben, und war es, glaube ich, schon, also für mich war es so ein This is why we can't have nice things Moment, ehrlich gesagt, sozusagen, ah ja, okay, natürlich, und es ist ja wirklich das eine, also ne, jetzt mal naiv gesagt, das ist das eine, zu diesem Duell zu gehen, und dann ist es das andere, als noch nicht mal Staatsbürger des Landes, in dem dieser Mann Präsident ist, sich dann hinzusetzen und zu sagen, ja, das war total surreal und ich möchte mal spielen wie der, und es gibt mir einen ganz großen Ick, ehrlicherweise.
Ja, wobei man der Fairness halber dazu sagen muss, die Frage, die ich weggeschnitten hatte, die der Reporter gestellt hatte auf der Pressekonferenz, die war extrem playful, würde man sagen. Also das war jetzt nicht so seriös, finden Sie eigentlich die Politik von Donald Trump richtig, sondern das war so, kannst du uns eine lustige Anekdote erzählen, wie war denn das so, wie gut hat er denn gespielt, wie gut hast du gespielt? Und er fängt dann nämlich auch an mit, das hatte ich auch noch weggeschnitten, ich habe eigentlich ganz gut gespielt, aber, und dann kam er eben zu Donald Trump. Also was ich damit sagen will, will ich ein bisschen Harry Kane in Schutz nehmen, dass die Frage war jetzt auch nicht so formuliert auf Konfrontation hin, sondern er hat im Duktus der Frage seine Antwort gegeben. Aber Martin,
für mich klingt die Antwort einfach komplett abgelesen. Das ist doch genau das, was Donald Trump formulieren würde, was jemand über ihn sagen soll. Also ehrlich gesagt, so wie die Antwort gegeben ist, frage ich mich, ob das einfach frei erfunden ist und der einfach von irgendwo einen Zettel gekriegt hat, bitte sag das mal auf der nächsten Pressekonferenz und fertig.
Also er hat nicht abgelesen, das kann ich sagen. Er hat den Fragesteller angeguckt, außer der hat einen Teleprompter in dem Moment hochgehalten. Aber ich denke,
er hat frei gesprochen.
Ja, genau. Und er hatte auch einen Handout dabei.
Den Satz kriegt er wahrscheinlich noch hin, aber also.
Gut, aber eigentlich wollte ich...
Ist das vielleicht die Stelle, wo ich erzählen darf, dass ich mal mit Donald Trump kurz gesprochen habe und dass ich auf einem seiner Golfplätze Golf gespielt habe? Oder würde das Thema jetzt sprengen?
Das darfst du gerne sagen, Jürgen. Wenn du jetzt nicht als nächstes sagst, he's a really great guy and I love his policies, dann wird es ein schwieriges Segment.
Nein, also das war eine Veranstaltung, bei der man auch merken konnte, dass er auch da. Also das war schon relativ, das war kurz vor den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, wo Golf wieder ins olympische Programm genommen wurde. Mhm. Und er dann bei der Gelegenheit so tat, als sei der Architekt, der diesen Golfplatz in Rio dann hochgemacht hat, also der war irgendwie unbrauchbar vorher oder so, dass der den also quasi entdeckt hatte als Golfarchitekt, und solche Sachen wurden da also von ihm verbreitet. Du hattest sofort das Gefühl, dass du heute natürlich viel stärker hast, er war ja noch nicht Präsident, das wo er, ja, er macht's, er ist der große Zampano. Und dann habe ich festgestellt, weil ich habe auch ein paar andere Golfplätze in meinem Leben schon gespielt, auch richtig gute Golfplätze, dass das irgendwie schon kein richtig guter Golfplatz ist in New Jersey. Aber nun gut, das ist nur meine Meinung.
Aber wir sind da interessant.
Ich war schon mal mit René Maric Minigolf spielen. Okay. Er spielt fantastisch. So gern möchte ich in seinem Alter auch mal spielen. Tobi Escher übrigens auch. Ich glaube, ich habe gegen beide mit einem Schlag verloren oder so.
Und ich stelle mir die beiden hart kompetitiv vor. Liege ich da richtig?
Ja. Also vor allem Tobi. Tobi ist hardcore Minigolf versessen.
Jetzt ist der arme Mann krank und jetzt wird er noch über ihn gelästert.
Aber wirklich. Aber er hat ja gewonnen, also von daher.
Aber wir sind damit auch noch bei einem richtigen Thema gelandet. Also das mit Kane und Goff, das wollte ich hier eher so als Überleitung reinbringen. Aber Jürgen, ich würde gerne mal ein Zitat vorlesen aus einem NTV-Artikel und gerne deine Meinung dazu abholen. Das Zitat: In den letzten Wochen der Weltmeisterschaft haben wir beobachtet, wie die US-Einwanderungsbehörden ihre täglichen Festnahmen verdoppelt haben. Doch da diese Festnahmen größtenteils abseits der WM-Stadien stattfanden, können die Trump-Regierung und die FIFA so tun, als sei alles in Ordnung. Das sagt Andrea Florence, die Geschäftsführerin der Sport and Right Alliance, gegenüber NTV. Den Artikel werde ich natürlich verlinken. Das kommt so ein bisschen wie aus der Kiste. Hier in Deutschland hat man gar nichts mehr von irgendwelchen Deportationen von ICE mitbekommen. Wie wird denn das in den USA reportiert?
Es sind ja nicht nur diese Zahlen, die jetzt also auch deutlicher hochkommen, sondern es sind ja auch wieder Menschen getötet worden.
Ja.
Das war auch eine Zeit lang nicht der Normalfall. Und das waren zwar Situationen wie in Minneapolis, bei denen auch die Menschen dort, die dort umgebracht worden sind, protestiert haben, insofern eine Konfrontation politischer Art gesucht haben. Wir reden hier wieder von Leuten, die einfach, wie in einem Fall vermutlich, das ist der Stand der Ermittlungen jetzt, fälschlicherweise von ICE versucht wurden festzunehmen, und dann inszenieren die halt irgendwelche Sachverhalte, bei denen sie hinterher so tun können, als hätten sie sich verteidigen müssen, um ihr Leben gefürchtet haben, obwohl sie also bewaffnet unterwegs sind. Und das ist das, was auch nicht so richtig hochkommt. Vielleicht, weil die politische Luft ein bisschen draußen ist. Ich kann das auch nur spekulativ beantworten. Sicherlich nimmt eben auch so eine Veranstaltung wie die Fußballweltmeisterschaft sehr viel Aufmerksamkeit weg von anderen Dingen. Und es ist ja nicht so, als ob im Orbit Trump nicht auch noch andere Dinge los wären. Also es ist ja nicht so, als ob die Öffentlichkeit sich sehr leicht immer wieder neu auf Dinge einstellen und fixieren kann, die wirklich diskussionswürdig sind. Ich meine, wir hatten gerade über Nacht, ist ein Senator gestorben, plötzlich und unerwartet, Lindsey Graham. Das ist zumindest, was die politische Mathematik angeht, in diesem Land nicht unwichtig. Und natürlich gibt es noch einen anderen Senator, der ist also auch so zwischen halb, zwar noch hier, halb schon weg. Also solche Dinge nehmen dann auch plötzlich die Aufmerksamkeit weg von anderen Dingen. Und das ist natürlich ein Problem, weil wir uns immer fragen müssen, was sind denn die Prioritäten in unserem Alltag oder in unserem gesellschaftlichen Leben? Und leider passiert da eben immer irgendwas anderes, was Trump auch eben gut kann. Der kann Dinge inszenieren. Er macht also in Ankara dann eine Riesenshow und plötzlich geht es wieder nur um ihn im weltpolitischen Rahmen.
Kann jetzt auch nicht nur Trump, also kann man sich mal angucken, wie die Bundesregierung, was sie so alles an Gesetzen durchgedrückt hat, jetzt kurz noch vor der Sommerpause, Informationsfreiheitsgesetz und so weiter und so fort. Da kann man auch in Deutschland viel drüber sprechen, aber was mich wirklich, der nicht schockiert, aber dann doch negativ überrascht hat, waren die Zahlen, die eben unter anderem in diesem NTV-Artikel dann zitiert wurden. Die New York Times hat das nämlich recherchiert, dass Ende Juni die ICE-Beamten allein innerhalb von 5 Tagen mehr als 10.000 Menschen festgenommen hätten. Und sie beziehen sich auf Houston, weil das eben auch ein WM-Spielort ist und weil dort eben einer dieser Festgenommenen erschossen wurde bei der Festnahme, nur wenige Minuten von der WM-Fanmeile entfernt. Allein in Houston seien es eben 735 Festnahmen gewesen. Das sind ja irre hohe Zahlen. Wir wissen auch, dass insgesamt aber Zahlen in dem Bereich ja sehr selten auch wirklich publik wirken. Also ich kenne auch Menschen, die versuchen immer wieder zu recherchieren, eigentlich laufend, wie viele Menschen sitzen eigentlich zum Beispiel in diesen zum Teil improvisierten Lagern der ICE-Beamten und warten erstmal einfach nur auf das, was mit ihnen da passiert. Ist das eine Zahl, die dich noch beeindruckt, 10.000 Menschen innerhalb von 5 Tagen?
Ja und nein, weil erstens ist unglaublich viel Geld bereitgestellt worden, um diesen Betrieb ICE und Artverwandtes aufzustocken. Das heißt, da gibt's mehr Leute denn je, um diese Arbeit zu machen. Und natürlich kann man auch in einem Land wie den USA, riesengroß, 340, 350 Millionen Menschen, kann man nicht überall gleichzeitig alles machen. Aber es gibt Zonen, Regionen, in denen du kannst quasi wie mit dem Kescher, wenn die Lachse nach zu ihren Laichgebieten fahren, kannst du die mit dem Kescher aus dem Fluss rausholen, weil es gibt nur Schätzungen, aber die sind sicherlich sehr realistisch. Es sind sicherlich 10 Millionen oder mehr Menschen in den USA, die sogenannte undocumented Einwanderer sind, die also keine Papiere haben, egal wenn es um die legale Einwanderung, Visum oder sonst was geht. Also Einwanderung, wir sagen hier Immigration, also ist nicht Einwanderung, aber also es gibt ganz viele Menschen, die wahrscheinlich nicht nachweisen können, dass sie hier auf legalem Weg gelandet sind. Und das heißt, es ist sehr leicht möglich, Menschen in so Ballungsräumen auch ausfindig zu machen und festzunehmen. Also das überrascht mich dann eben nicht. Und was mich überrascht, ist einfach nur diese Energie, mit der die Politiker in diesem Land dieses Projekt betreiben.
Und wir haben eben vor der WM drüber gesprochen, wird sich das vielleicht rund um die Stadien auswirken. Wir haben von dem angedrohten Streik im Stadion in Inglewood, also Los Angeles, gesprochen. Das alles ist nicht passiert, aber deswegen war es mir eben wichtig, jetzt an der einen Stelle mal darauf hinzuweisen, überall da, wo wir gerade nicht hingucken, wo auch gerade nicht WM ist, da passiert das eben trotzdem und eben offenbar auch mit einer zumindest jetzt im Juni erhöhten Geschwindigkeit, ohne dass es berichtet worden wäre. Lass uns dann aber trotzdem nochmal zum Sportlichen auch zurückkommen, denn da war ja auch einiges zu sehen. Martin, wir haben jetzt eben gesehen, England kommt gegen Norwegen weiter, Jude Bellingham ist es mal wieder, der England rettet, Nyland, auch hier haben wir einen Torhüter, der in einer Situation unglücklich aussah, die große Haaland versus Kane oder Bellingham Show, so groß war es ja dann nicht, Erling Haaland wurde sogar ausgewechselt, jetzt habe ich schon wieder das Braut vergessen, Erling Braut Haaland natürlich wurde ausgewechselt, Entschuldigung. Wie blickst du denn auf diese Partie, auf das, was Norwegen da geleistet hat und freust du dich auf das Halbfinale gegen Argentinien aus englischer Sicht?
Mir hat Norwegen generell in dem Turnier sehr gut gefallen, also über die Starspieler hinweg, auch mannschaftlich, und in dem Spiel eigentlich besonders. Ich hatte das Gefühl, das war das Spiel, wo England die größten Probleme hatte und wo sie einige taktische Sachen nicht so gut hinbekommen haben. Norwegen teilweise komplette Manndeckung gespielt, was England dann gar nicht gefallen hat. Gegen das tiefe Verteidigen war England jetzt auch nicht so richtig gefährlich. Anfangsphase hat Eva schon gesagt. Und dann hat England auch so ein bisschen so ein zahnloses 4-4-2 Mittelfeldpressing gespielt, was meines Erachtens schockierend viele Mannschaften machen bei diesem Turnier. Und was Norwegen dann aber aus dem Dreieraufbau wirklich ziemlich gut bespielt hat, sehr, sehr häufig, und da viel Ballbesitz generiert haben nach der Anfangsphase. Ja, ein gutes Spiel gemacht, waren meines Erachtens über die längsten Phasen des Spiels die bessere Mannschaft, was eigentlich mit so einer sehr kompletten Mannschaft, die England auch hat, eigentlich eher nicht passieren sollte. Und ich habe es dann auch schon als, ja, weiß nicht, ob man Glück sagen kann, weil solche solche individuellen Glanzmomente passieren, wenn so Spieler wie Bellingham oder Kane auf dem Platz sind, ist ja dann nicht zufällig. Aber naja, also das hat sich dann hinten raus irgendwie deutlich eins, weil die Führung auch nur so kurz war, hat sich das dann deutlich einseitiger angefühlt, als es eigentlich war, meines Erachtens so. Also die Dramaturgie des Spiels hat da ein bisschen über die eigentlichen Kräfteverhältnisse im Spiel hinweg getäuscht, war mein Gefühl. Wir hatten auch noch die Szene, wo Sorloth den Querpass nicht gespielt kriegt. Die habe ich gerade noch mal gesehen. Das ist auch eine Tragödie. Ja.
Ja, siehst nicht nur du so. Also Alexander Sørloth, der wird von manchen Fans fast allein für dieses Ausscheiden verantwortlich gemacht, was auch ein bisschen absurd ist. Aber Jürgen, du wolltest auch noch was ergänzen.
Zwei Dinge. Ich glaube, Haaland hat nicht den Schnitt geschafft. Der war bis dato im Schnitt bei 14 Ballkontakten pro Tor. Ich glaube, der hat in dem Spiel gar keine 14 Ballkontakte.
Deswegen auch kein Tor.
Warum nimmt man ihn dann runter? Er war doch, er hatte 21 Ballkontakte. Er hat den Schnitt
leider nicht geschafft. Und das andere ist, dass man, glaube ich, wenn man den etwas mutigen Versuch macht, die beiden Spiele, Norwegen schlägt Brasilien und Norwegen verliert gegen England, nebeneinander legt, kann man klar erkennen, dass England die bessere Mannschaft ist als Brasilien.
Ja.
Also insofern zu der Auswechslung. Norwegen irgendwie als, sagen wir mal, als Maßstab für, ja, als Testfall für uns alle, um zu beurteilen, wo stehen wir mit den Top-Mannschaften.
Die Auswechslung war aber verletzungsbedingt und Haaland wollte, oder gibt's dazu noch eine Info?
Ich habe da gar nicht mehr Verlängerung, oder?
Dazu gibt's eine Info. Also erstens, meine persönliche Eindruck war, dass er leicht gehumpelt hat gegen Ende schon der regulären Spielzeit. Es wurde nicht erforscht, woran es wohl liegen könnte, ob er in irgendeinem Tackling oder so getreten worden ist oder ob es was anderes war. Das wurde nie geklärt.
Das habe ich auch mitbekommen. Ich dachte nur so, ein Humpeln, also für 15 Minuten in dem Spiel lässt du doch auch ein Humpeln in Haaland drauf. So, der stellt sich in die Box und wenn du Glück hast, haut er dir noch einen rein.
Also das für mich war das Mysterium, weil er hat nun wirklich nicht wahnsinnig viel gelaufen, ist nicht wahnsinnig viel gelaufen in dem Spiel. Das heißt also, so ein Belastungspanorama, wenn man sich das so ausmalt als Zuschauer, kann nicht so groß gewesen sein. Aber irgendwas war los. Und das Zweite ist, dass, ich komme jetzt gar nicht auf seinen Namen, norwegischer Kollege, der hat so ein bisschen Lip-Reading gemacht, als er dann rausgenommen wurde und gesagt, dass er wohl zum Stab oder zum Trainer gesagt hat, dass er einfach nicht mehr kann. Also dass dieser Impuls nicht kam vom Trainer, ihn rauszunehmen. Also weil der sicherlich auch genauso wie du gerade gesagt hättest, Martin, okay, selbst so einer ist immer noch, wenn wir vorne stehen, ein sehr wichtiger Faktor. Aber das konnte der nun auch nur als Lip-Reader weitergeben. Er war nicht 100% sicher, war nicht eingenordet in das Ganze.
Eva?
Ich habe tatsächlich, also ohne jetzt ein Boulevardthema aufzumachen, aber also auch auf Endlangseite hat man ja dieses Spiel nicht sonderlich positiv eingeschätzt. Also Thomas Tuchel hat ja zwar schon gesagt, also es wäre schon am Ende spreche es für die Mentalität der Spieler, dass man dieses Spiel eben gewinnt, und da wolle er den auch keinen Vorwurf machen, aber er hat ja schon gesagt, dass er mit dem Spielverlauf an sich nicht zufrieden ist. Was ja vielleicht, also ich habe da jetzt schon alle Reaktionen zu gesehen, inklusive Bellinghams, ja, ehrlich gesagt, obwohl man ihm, glaube ich, auch nicht, also ich glaube, auch zur Einordnung ist da auch wichtig, man hat Bellingham nie das originale Zitat, genau, von Tuchel gegeben, ist dann wieder groß, viel Lärm um nichts, ehrlich gesagt. Aber ich fand es schon, also angenehm, dass Tuchel sich dann eben auch dahinstellt und sagt, so nicht zu bescheiden sein, aber trotzdem sagt, naja, also so top war es hier jetzt nicht über die gesamte Spielzeit. Also da müssen wir uns schon so ein bisschen an die eigene Nase packen. Von daher passt es, glaube ich, auch zu dem, was du gesagt hast, Martin, dass es eben nicht so einseitig war, wie es dann vielleicht vom Spielverlauf dann hinterher aussah.
Frage an Martin von hier aus. Was mir aufgefallen ist, dass Garcia für Belgien sehr geschickt ausgewechselt hat. Dass Tuchel auch wechseln musste, aber auch sehr geschickt gewechselt hat. Nun kennen wir nicht immer alle die ganzen Überlegungen, was haben die für Modalitäten, für welche Situationen, welche Formationen und so weiter. Wir sind ein bisschen auf Rätselraten angewiesen. Aber die Auffälligkeit für mich jetzt war, ich vermute, darin steckt ein Stück Qualität dieser Trainer oder auch der Stäbe, die Leute, die daneben sitzen, die wir jetzt auch alle nicht gut kennen, um in solchen Situationen auch wirklich was zu bewegen. Und wenn du dann noch vielleicht dich aufmachen würdest, die deutsche Nationalmannschaft und deren Turnier an der Stelle mal ein bisschen kurz reinzuholen.
Ich glaub nicht, dass Tuchel in dem Spiel gut gewechselt hat. Ich glaube, okay, er ist da gerade noch mal weggekommen. Hat er diesen seltsamen Move gemacht mit Reece James als Sechser. Das hat er wohl schon bei Chelsea ein paar Mal gemacht. Dennoch war dann auch nicht die stärkste Phase, war ein bisschen komisch, war wohl eine Reaktion darauf, dass Ødegaard irgendwie ein bisschen zu viel Platz gekriegt hat. Aber ja, da ging einiges hin und her. Ist natürlich deutlich einfacher, wenn also Tuchel kann halt Saka von der Bank bringen, so. Das ist natürlich ganz lässig. Und irgendwie 8 andere Top-Champions-League-Spieler so gefühlt. Also natürlich schon eine sehr gute Kaderbreite. Und das macht das Wechseln dann einfacher. Ist immer so ein bisschen... ich finde es besonders schwer zu bewerten, wenn man so seltsame Moves macht, wie also so die unkonventionelle Sachen, bei denen auch relativ viel umgestellt wird. Also Tuchel hatte dann auch die Situation, dass er relativ viel verändern musste im Laufe dieser zweiten Halbzeit, dass James dann als Sechser anfängt, dann aber auf Außenverteidiger zurückgeht, Bellingham einmal nach hinten kommt, dann wieder nach vorne geht, bla bla bla. Das war alles ein bisschen, das war alles viel und sehr viel zu ändern, ohne dann so allzu viel substanzielle Änderungen reinzubringen. Also es ist ja nicht so, als ob er damit jetzt irgendwie eine krasse, die Statik des Spiels irgendwie so krass verändert hätte, dass er wirklich viel Impact hatte damit, sondern es war eher so ein positionstreues Hin- und Hergeschiebe. Das würde ich grundsätzlich auch eher negativ bewerten. Ja, über die Wechsel von Nagelsmann haben wir in den Deutschland-Podcasts schon ein bisschen geredet. Das war natürlich, da haben viele Sachen nicht gestimmt. Ich habe auch vergessen unterzubringen in dem einen Podcast, dass man es geschafft hat, Kimmich, der die ganze Zeit auf einer Position ist, von der er eigentlich Flanken schlagen kann, dann gerade in diesem Moment, wo Woltemade vorne drinne ist, nicht mehr auf der Position zu haben, von der er Flanken schlagen kann, sondern dann in dem Moment im Zentrum zu haben. Also ja, da hat Nagelsmann auf jeden Fall viele sehr fragwürdige Sachen gemacht.
Aber Garcia in Belgien, also der ist mir sehr positiv aufgefallen.
Ja, vielleicht kannst du auf den noch eingehen. Ich glaube, Wechsel können sehr wichtig sein. Ist, glaube ich, sind tendenziell, das Ding ist, manchmal sind die auch völlig überbewertet, so, wenn irgendwie jemand eingewechselt wird und dann ein Tor schießt, sagt man immer, oh, goldenes Händchen, aber wenn du 20 Mal wechselst und 10 Mal Stürmer einwechselst, dann schießt schon mal irgendeiner ein Tor. So. das ist jetzt nicht, das ist keine übersinnliche Fähigkeit, sondern einfach so ein Gesetz der Statistik. Aber ja, manchmal gibt es so Kleinigkeiten, die eine sehr große Änderung haben. Er hat was Tuchel sehr positiv gemacht hat, fand ich, war, dass er in der Endphase dann auf 5-4-1 umgestellt hat, Dan Byrne gebracht gegen diese langen Bälle, wo Norwegen dann, als sie wenig Zeit haben, natürlich dann diese langen Bälle vorne reingeprügelt haben. Und da hat der Dan Byrne und generell die Präsenz der Fünferkette dann total geholfen. Und da ist dann Norwegen auch eigentlich nicht mehr gefährlich geworden über dieses Mittel. Das war gut geplant, gut umgesetzt, hat gut funktioniert. Ja.
Und man muss vielleicht noch kurz einordnen zu diesem Hin und Her zwischen Bellingham und Tuchel. Dazu gibt es eben auch eine Vorgeschichte. Also Thomas Tuchel hat, glaube ich, im Dezember hat er mal auf einer Pressekonferenz gesagt, wenn seine Mutter Spiele guckt, dann gäbe es Dinge, die Bellingham tut, an die sie richtig abstoßen würden. Also er hat das Wort repulsive verwendet, was sehr negativ besetzt ist im Englischen. Und das war so ein bisschen sein Dennis Undav-Moment. Er musste sich dann danach entschuldigen, öffentlich, hat dann auch bei Jude Bellingham angerufen. Also sprich, wenn Jude Bellingham, ohne eben das komplette Zitat zu kennen, als erstes darauf hinweist, naja gut, soll der halt mal einfach bei diesen Temperaturen gegen diese Qualität von Gegner spielen, er kennt das halt nicht, man kann nicht immer nur mit 1000 Pässen ein Spiel gewinnen, dann ist das natürlich eine Spitze gegen den Trainer und ist auch der Wunderpunkt von Thomas Tuchel, er war nie ein Spitzenspieler, ein Spitzenfußballer. Das Ganze hat aber auch eine Vorgeschichte und vielleicht wurden auch deswegen die Fragen entsprechend gestellt. Also sowohl das On-Field-Interview mit Thomas Tuchel war schon relativ konfrontativ, zumindest in Sportjournalismus-Maßstäben, und auch die Art und Weise, wie da Jude Bellingham eigentlich der Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt wurde, um was gegen den Trainer zu sagen, das war schon auch genauso geplant. Eva.
Und gleichzeitig rein sportlich gesehen ja ein absolut erfolgreiches Turnier für Bellingham, der ja auch vor der WM einiges einstecken musste, ja, auch ein durchwachsenes Jahr, glaube ich, in der Liga hatte vorher und deshalb für ihn ja sicherlich auch ein sehr wichtiges Turnier bisher, ne? Also, dass er da natürlich auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht, ist das eine, aber er ja doch auch wirklich zeigt diese Qualität, die man ja auch immer schon in Dortmund gesehen hat, ne? Dass er ja ein durchaus sehr vielschichtiger Spieler auch einfach ist. Und ich glaube, dass für ihn ist das eine ganz, ganz, also für seine sportliche Entwicklung ist es ein ganz, ganz wichtiges Turnier. Und vielleicht kann man da dann auch nochmal zurückführen. Also er ist eben dieser eine England-Spieler auch, der vor dem Turnier wirklich viel von außen, glaube ich, abbekommen hat. Und dann halt so ein jetzt erst recht Moment und dann vielleicht auch mehr noch die, ja, irgendwie diese der Sinn danach, sich zu rechtfertigen.
Jude Bellingham, er hat 12 Tore erzielt in seiner bisherigen Nationalmannschaftskarriere, 2 davon bei einer Europameisterschaft und 7 bei einer Weltmeisterschaft. 9 von 12 Toren bei großen Turnieren. Clutch Player, sagt man dazu, glaube ich, im Englischen. Martin.
Das ist einer, der den Ball oft klatschen lässt. Ich hab vielleicht, gerade weil ich dich kurz nicht gehört habe, das schon verpasst, dass du es schon gesagt hast, aber was genau war denn das Zitat von Tuchel? Weil ich hab das, also hat er sich selber in die Kritik eingenommen? Weil ich hab nur kleine Zitate gehört und ich fand es von der Logik her, dass das eher eigentlich eine Kritik an sich selbst hätte sein sollen und nicht so sehr an der Mannschaft. Aber keine Ahnung.
Naja, er hat schon gesagt, dass die Energie gefehlt hat. Ich versuche nochmal das genaue Zitat rauszufinden. Wir haben schlampig gespielt, mit vielen technischen Fehlern, nicht schnell genug, nicht repetitiv genug. Wir hatten heute Glück. Und danach hat er aber die Mentalität sehr gelobt.
Aber, ja, gut. Aber das ist dann sehr klarer Kritik an der Mannschaft und nicht schließt sich relativ schon da aus.
Und also ich glaube, er hat auch noch gesagt, ich bin mit der Leistung der Spieler nicht zufrieden, wir haben unser Spiel selbst unglaublich schwer. Also er spricht eben schon aktiv eben auch die Spieler an.
Aber lasst uns mal noch einen anderen Punkt mit ansprechen von diesem Spiel, das Kabelgate. Also vor dem 1:1 soll es so gewesen sein, und zumindest die Reaktionen der Spieler und der norwegischen Bank deuten darauf hin, dass eben ein Abschlag das von Nyland ein Kabel von der Spider-Cam getroffen hätte, und auch deshalb fällt der Ball einem Engländer vor die Füße, und in dessen Entstehung fällt dann das 1:1, der Ausgleich, noch vor der Pause. Und ich fand, Jürgen, daran irgendwie alles bemerkenswert, weil es, glaube ich, auch relativ viel über diese spezifische Weltmeisterschaft aussagt. Das eine ist, dass es ist eine Social-Media-Weltmeisterschaft, kleine Clips werden rausgepackt, es wird einem sofort die BBC-Animation erstellt, in der auch so ein kleiner Doink zu erkennen ist in der Luft, und alle sind sich auch wirklich sehr, sehr sicher, etwas gesehen zu haben, auch wenn man auf den Bildern eigentlich so direkt eigentlich es nicht genau erkennen kann, man kann es höchstens erahnen. Und das Zweite ist aber, selbst wenn dann die FIFA irgendwann den vermeintlichen Beweis liefert, mit eben all den tollen Sensoren, die sie jetzt in ihren Bällen hat und so weiter und so fort, stelle ich auch an mir fest, ich glaube da einfach gar nichts mehr. Ich glaube der FIFA, gerade auch in diesen Schiedsrichterdingen, wirklich einfach nichts mehr. Und da weiß ich nicht, ob ich jetzt einen Aluhut aufhabe oder ob das berechtigtes Misstrauen ist. Jürgen?
Nein, weil die Auskunft der FIFA zum Sachverhalt selber ist einfach unzureichend. Es gibt genug Belege dafür, also auch visueller Art, also auch die Reaktion der Spieler und der Trainer auf der norwegischen Seite, die ist dokumentiert. Die haben jetzt nicht irgendwie im Nachhinein so getan, als hätten sie irgendwas gesehen, und dann hat, weil das Tor dann passiert ist, seien sie nun irgendwie sauer oder so, sondern sie sind in dem Moment, in dem das passiert ist, weil sie regelkundig genug sind, sind sie halt alle irgendwie aufgesprungen und haben gesagt, was ist denn da los? Und das ist das eine, das wird also von der FIFA nicht weiter thematisiert. Das zweite ist, dass es tatsächlich, wenn auch aus den von den Tribünen gemachte Videoaufnahmen gibt, die eine leichte Bewegungsveränderung oder Richtungsveränderung des Ballfluges zumindest plausibel machen. Das heißt, wir haben zwei Indizien dafür, dass da was nicht richtig gelaufen ist. Und dann haben wir eine Institution, über die wir ja vielleicht noch ein bisschen mehr reden werden heute, die ich inzwischen das geklaut Wargentinia nenne, weil die Leute, die dort den Job haben, müssten theoretisch Bilder haben, was auch immer die haben, ja, und darauf wird von der FIFA nicht eingegangen. Sie gehen nur ein auf einen Sensor, von dem niemand genau weiß, ob es den überhaupt gibt. Und
Gibt es schon relativ gut übermittelt, aber ob der auch funktioniert in 30 Metern Höhe zum Beispiel, das ist nicht klar.
Und das ist derselbe Sensor, der also Haarverläufe auf den Köpfen von Spielern irgendwie abgleiten kann und dann vermitteln kann, dass da irgendwas passiert ist. Also diese Sache wird überhaupt nicht weiter aufgeklärt, und dann sind die Norweger auch nicht ganz so aufgeregt wie die Ägypter und schaffen es eben auch nicht daraus, eine große Geschichte zu machen, die es eigentlich verdient hätte, weil das gehört auch in die große Sammlung von Dingen, die bei dieser WM einfach, ja, wo die Regeln nicht wirklich als Regeln betrachtet werden, sondern als auslegbares Konstrukt, bei dem man also je nach Moment irgendwie sagen kann, nee, das sehen wir jetzt so, das sehen wir jetzt so, das sehen wir jetzt so.
Ja, wobei ich würde sogar sagen, also in dem Fall ist es noch eine Sache, dass ich eigentlich froh bin, dass da von norwegischer Seite nicht noch mehr drüber gesprochen wurde, denn dieses Tor war danach noch zu verteidigen, und es war letztlich die Art und Weise, wie Jude Bellingham sein Gleichgewicht behalten hat und die Verteidiger es verloren haben, dass dieses Tor gefallen ist. Aber was man bei Regelauslegung definitiv besprechen kann, ist, ich sehe, hier gehen schon die Hände jetzt hoch. Also ich will gleich noch über Embolo sprechen, aber ich habe den Eindruck, ihr habt hier noch einen Punkt zu machen. Martin, du warst der Erste. Erst Martin, dann Eva.
Ich hatte das gar nicht mitbekommen, dass die Norweger sich tatsächlich schon in der Szene irgendwie aufgeregt haben oder aufgesprungen sind oder so. Ich finde, also in erster Instanz musst du so professionell sein, dass du hundertprozentig weiterspielst, wenn sowas passiert. So. Aber insbesondere dann, wenn du das nicht getan hast, also wenn dich das beeinflusst hat in dem Moment, dann musst du doch wirklich alles in Bewegung setzen, damit die sich zumindest irgendwie die VR-Bilder angucken sofort. Also du musst doch eigentlich fast boykottieren, weiterzuspielen, bevor die sich die Bilder angeguckt haben, so. Und das, also dann, also ich hab's in der Übertragung fand ich total absurd, dass dann so 5 Minuten nach dem Tor wurde gesagt, oh ja, ich krieg grad rein auf der norwegischen Bank, wir sagen Leute, das Ding war in der Spider-Cam, was ja, also ich dachte erst, die hätten das im Nachhinein in den Bildern gesehen, was ja total bekloppt wäre, sich dann darüber aufzuregen. Also das ist natürlich
Die standen bei Turpin. Also Nyland stand bei ihm, die Bank stand beim vierten Offiziellen, als quasi nachdem das Tor gefallen ist. Da haben sie es gesagt, haben nach oben gezeigt. Also da wurde es, und vielleicht haben sie auf die Schnelle keine Bilder gefunden. Vielleicht ist die tolle Technik dann doch nicht so toll, wie die FIFA einem immer vorgeben will. Und sie konnten es eben nicht mehr.
Ich finde, da muss man in dem WM-Viertelfinale noch ein größeres Fass aufmachen, weil das ist ja.
Das heißt, du als Trainer sagst jetzt hier, man hätte jetzt boykottieren sollen. Hätte man vom Platz gehen sollen, so wie im Afrika-Cup-Finale.
Na, weiß ich nicht. Ich weiß nicht genau, wie weit man es treibt, so, aber man sollte es zumindest mal anformulieren, dass man sagt, so, bevor ihr euch das nicht angeguckt habt, spielen wir nicht weiter. Weil. Ja. So, das ist ja.
Aber ich vermute, dass Turpin gesagt hat, wir haben es gecheckt. Und wir sehen nichts. Ja. Man sieht ja auch tatsächlich sehr wenig. Also so
mit super, super, super Zoom.
Ja. Genau.
Ich finde es halt irgendwie so interessant. Achso, Martin, sorry, ich wollte
aber dich. Aber es gab doch keinen VR-Check. Also der Schiri ist ja nicht rausgegangen.
Achso, nee, er hat nicht drauf. Ja, klar, aber er kann ja nur rausgehen, wenn ihm Bilder geliefert werden können, an denen er was erkennen kann. Na, außerdem ist es eine Tatsachenentscheidung. Das kommt regeltechnisch noch mit dazu. Das ist quasi so, als würdest du einen Baumzweig zum Beispiel anschießen. Kann sich jeder für den Breitensport merken, da wo auch Bäume so nah am Spielfeld stehen. Wenn es nicht in der Situation selber entschieden wird, dann wird eigentlich weitergespielt. Dann wird das quasi behandelt, so wie früher, als der Schiedsrichter angespielt wurde. Das heißt, auch reglementtechnisch wäre es tatsächlich schwierig gewesen, wirklich einzugreifen. Sie hätten sich dann vielleicht darüber hinweggesetzt, weil Regeln sind ja ehrlich gesagt auch nur, also wichtig ist nur, was Pierluigi Collina sagt zu den Regeln, können wir gleich noch drüber sprechen. Aber der Theorie nach, selbst wenn sie es direkt erkannt hätten und der Schiedsrichter lässt aber auf dem Spielfeld weiterlaufen, dann wird weitergespielt. Das ist...
Ja, okay. Also dann ist ja eh wurscht. Also dann muss man es einfach. Ich glaube, also das habe ich ja eingangs gesagt. Das ist, glaube ich, generell das Ding, so dass du es in der Situation einfach, du musst es einfach 100% verteidigen und dann im Nachhinein so zu tun, als hätte das irgendwie die Szene entschieden. Das ist ja also sportlich sowieso Quatsch.
Ja, vor allem, weil es ja auch ein Abschluss von Nyland war, ne? Also man kann jetzt, ich weiß nicht, ich hatte erst so ein bisschen Vibe, so früher, wenn man irgendwie Brennball oder so in der Schule gespielt hat. Und also bei uns in der Sporthalle waren die Decken sehr niedrig. Und dann hat man irgendwie mit diesen schönen Schaumstoffbällen oben an die Decke und das wie so eine Bande genutzt. Da hatte ich die Vibes, hatte ich erst kurz. Nee, aber also ich finde es halt irgendwie so interessant, weil also once again macht die FIFA sich ja das Thema selber auf, weil wir so viele Punkte jetzt mit drin haben und so viele Aspekte mit drin haben, dass dieser, das klingt immer so doof, aber dass dieser Sport und die Regeln so bürokratisiert und ausformuliert und hier und da sind, dass wir halt darüber sprechen. Ich bin mir fast sicher, wäre das vor 4 Jahren passiert, hätte das eher als Kuriosum gewertet, als halt wirklich diese Situation, aber weil es halt in dieses Konglomerat dieser FIFA-WM fällt, gucken wir da auch so drauf. Aber ich gehe sonst mit allem mit, was ihr schon gesagt habt. Es ist halt irgendwie dieses Kuriose dahinter und dann ja einfach auch, es ist halt ein bisschen bitter, weil man fiebert dann vielleicht doch auch eher mit dem Underdog mit und es ist halt so ein bisschen doof. Aber am Ende war das, glaube ich, die kleinere Geschichte von der Erklärung her der FIFA. Vielleicht können wir dann so segwayen zu Embolo. Genau,
zu Embolo. Es ist halt interessant, wie Technologie den Blick auf den Fußball jetzt wirklich verändert hat und eben ganz besonders bei dieser Weltmeisterschaft, wo du eben die Möglichkeit hast, dadurch, dass die jeden einzelnen Spieler eingescannt haben, von jedem ein 3D-Modell haben. Das heißt, es gibt jetzt rein theoretisch einen digitalen Zwilling zum realen Spiel. Und es ist dann schon interessant, an welchen Stellen dann dem digitalen Zwilling mehr vertraut wird, nämlich so eine BBC-Animation, als eben das dem, was wir alle auf dem Spielfeld sehen. Gleichzeitig ist die Frage, ist das, was wir sehen, wirklich das, was wir sehen? Also die Art und Weise, wie Kameras geführt werden, wie geschnitten wird bei dieser WM, ist ja auch entgegen vieler europäischer Sehgewohnheiten, würde ich sagen. Das fällt einem ganz eindeutig auf. Zeitlupen brauchen länger, bis sie eingespielt werden. Es werden mehr Fans gezeigt. Es werden lieber nochmal irgendwelche Prominenten gezeigt, als die Wiederholung einer Szene. Dafür gibt es jetzt Splitscreen-Wiederholungen. Während links das Spiel weiterläuft, wird einem rechts nochmal die Abseitsentscheidung gezeigt. Also es ist total interessant, wie Technologie generell generell unseren Blick auf den Sport verändert hat. Und bei WMs merkst du es immer besonders deutlich, weil das ist quasi so der ESC des Fußballs. Da wird technologisch alles ausprobiert, was es gibt. Da werden keine Kosten und Mühen gescheut. So wie beim ESC kannst du quasi sehen, was ist quasi in Bühnentechnik, in Lichttechnik, in Soundtechnik so en vogue. Was ist State of the Art? So ist es bei Fußball-Weltmeisterschaften. Und dann kommt aber ja eben dann ein Misstrauen dazu, was ja auch von Szenen herrührt, wie eben dem, was wir dann bei Argentinien gegen die Schweiz gesehen haben. Die Schweiz gleicht den frühen Rückstand aus und fast unmittelbar danach lässt sich Breel Embolo zu einer Schwalbe verleiten, beziehungsweise eigentlich hat sich selber dazu entschieden, das ist mir fast eine zu falsche Formulierung, gegen Paredes. Es ist so, dass zunächst der Schiedsrichter auf Foul und gelbe Karte für Paredes entscheidet. Und weil er dies tut, überhaupt, ist es möglich, dass der Video Assistant Referee eingreift, so wie wir es auch schon gesehen haben bei der gelben Karte dann gegen Miguel Almirón beim Spiel USA gegen Paraguay. Und das wiederum, Eva, ist ja eine komplett neue Auslegung. Das gab es früher gar nicht, denn es ist eine gelbe Karte, da hättest du eigentlich nicht eingreifen dürfen. Und man muss ein Hilfskonstrukt wählen, nämlich bei einer Spielerverwechslung darf der Videoassistent eingreifen. Gemeint ist damit aber eigentlich, früher war damit gemeint, der falsche Spieler des Teams hat die Karte gesehen. Da wurde die Nummer 7 mit der Nummer 14 verwechselt. Jetzt ist es so, der falsche Spieler teamübergreifend hat die Karte gesehen, was ja auch ehrlicherweise aber eigentlich alles ändert. Und da wird mir so ein bisschen zu wenig drüber geredet. Gelbe Karten werden nicht überprüft. Werden jetzt Schiedsrichter dazu verleitet, lieber mal eine Karte zu zeigen, weil sie wissen, dann kann sie der VAR noch retten. Was machen wir bald bei Schwalben, wo eben keine Karte gezeigt wurde? Kommt dann jetzt nicht dann auch bald? Ja, aber Moment, müssten wir jetzt hier nicht mal über den Videobeweis eingreifen. Das ist eine Szene. Klar, da hat auch Murat Yakin hat da nicht das große Thema draus machen wollen. Ich hätte den O-Ton dabei, falls er euch interessiert. Aber wie denkst du denn darüber, dass hier einfach Pierluigi Collina als Schiedsrichterchef wirklich das Regelwerk eigentlich eigenmächtig geändert hat?
Ja, ich find's halt, es macht halt alles irgendwie noch komplizierter und ehrlich gesagt dafür, dass die FIFA und alle möglichen Fußballverbände ja immer dafür sind, die Nettospielzeit zu erhöhen, sind das ja alles Punkte, die diese komplette Spielzeit ja ad absurdum führen. Weil also ich habe keine Lust darauf, nicht als, also schon nicht als Zuschauerin vom Fernseher, aber als Zuschauerin im Stadion, ey, das wird dann ja ultra nervig, ehrlich gesagt. Dann du siehst, also dann kannst du ja schon demnächst immer sagen, jo, ich bin eine Stunde später als geplant zu Hause, weil wir 80.000 Unterbrechungen wegen gelber Karten hatten. Ich finde halt wirklich dieses, wie du schon angesprochen hast, es ist ja nicht nur einfach, es wird einem anderen Spieler eine gelbe Karte geben, sondern die komplette Aktion wird ja neu bewertet. Also Yakin hat auch gesagt, also es gab überhaupt gar keinen Grund, dem Argentinier gelb zu geben, nicht in so einer harmlosen Situation, er hätte es einfach laufen lassen müssen. Sage ich, okay, Embolo hätte vielleicht einfach keine Schwalbe probieren sollen. Das ist ja auch irgendwie so. Also jetzt diese gelbe Karte als Ursprung zu sehen, finde ich dann auch irgendwie ehrlich gesagt falsch, weil wenn du es dann als faul sehen würdest, könnte man da glaube ich schon irgendwie aus irgendeinem Grund auf eine gelbe Karte entscheiden. Aber es ist ja wirklich so dieses, ich finde, es klingt halt falsch, davon Spielerverwechslung zu, also das redet die ganze Situation ja wirklich komplett viel zu klein. Und ich gehe da tatsächlich auch mit, dass ich dass da immer wieder irgendwelche Regeln, ob es jetzt hier, als wir von Regel, was war es, 24, 27 bei Balogun gesprochen haben mit der Suspendierung. Also es fehlt einfach wirklich auch da wieder dieses, ja okay, macht jetzt eine Regel, aber wie weit kann das denn führen? Also wo fangen wir da an, wo hören wir da auf? Und das, also das macht halt, also jetzt mal ganz ehrlich, das macht den Fußball ja wirklich kaputt in der Art und Weise, wie er funktionieren soll, weil es macht ihn auch nicht fairer. Also natürlich sollte ein Spieler für eine gelbe Karte, für eine Schwalbe nicht belohnt werden. Natürlich nicht. Sowas in Zeiten von VAR zu machen, sage ich auch weiterhin, ist halt wirklich mit das Dämlichste der Welt, meiner Meinung nach. Aber trotzdem, also die Entscheidung am Ende ist richtig, Embolo eine gelbe Karte für eine Schwalbe zu geben. Aber die Art und Weise, wie wir da hinkommen, ist für mich sehr wenig verständlich und wird für mich, macht es dann auch viel zu kompliziert.
Also ich habe mir die Mühe gemacht zu versuchen, das Regelwerk zu verstehen an diesem Punkt. Und ich bin halt, weil ich hier lebe, kriege ich dauernd englischsprachige Sachen hochgespielt. Und da wird halt bei dieser Regel von Mistaken Identity gesprochen. das ist nach allem Sprachverständnis, und ich habe sogar noch also Lexika befragt, ist das nicht das, was da gerade passiert ist. Mistaken Identity ist eine falsche Person zu identifizieren, nicht weil man die Situation nicht richtig identifiziert hat, sprich, der wurde gar nicht gefoult, sondern weil man eine andere Person, ja, und das jetzt also rüberzuziehen, von wegen, ja, das ist ja jetzt auch eine andere Person, die man jetzt bestraft, weil man also vorher eine falsche Person bestraft hat, ist natürlich, also ich glaube, ich würde da also viele Juristenfreunde, die da auf meiner Seite sind, das geht einfach nicht. Das sind das ist schlimmer als das, was zum Beispiel im Argentinien-Ägypten-Spiel passiert ist, wo also die Auslegung war, na ja, da, wo dieses angebliche Foul nicht gepfiffen wurde, beginnt der ägyptische Angriff. Das ist, wenn man die Regeln sich anguckt, das ist noch dehnbar. Das kann man noch eventuell wirklich respektieren. Auch wenn klassischerweise die Aktion nicht der entscheidende Aspekt an diesem Angriff ist. Das beginnt einen Hauch später. Aber egal, da kann ich noch irgendwie halbwegs hinterherkommen. An dem Punkt, wo also dass sogar die Überschrift über die Regel ist, Mistaken Identity oder Spielerverwechslung, ist die deutsche der deutsche Begriff im Regelwerk oder im Protokoll. Das ist keine Spielerverwechslung. Man hat die Situation nicht den Spieler falsch eingeschätzt.
Ja. Martin?
Ich glaube, dass das Problem ist natürlich ein bisschen, dass wir, also dass das so ein bisschen philosophische Fragen dahinter sind, wie man mit diesem technischen Hilfsmittel überhaupt umgehen will, weil es wäre ja, stellt euch eine Situation vor, wo es tatsächlich eine Spielerverwechslung gab, die wollen die Spielerverwechslung korrigieren, und aber zwei Sekunden vor der Spielerverwechslung gab es eine massive Fehlentscheidung. Ne, einer wird im Strafraum umgehauen, hat der Schiedsrichter nicht gesehen. Und dann guckt der Schiedsrichter, um die Spielerverwechslung zu korrigieren, guckt sich die Szene nochmal an, sieht, dass er eine massive Fehlentscheidung gemacht hat und da eigentlich ein klarer Elfer war. Und okay, blödes Beispiel, weil das wäre ja sowieso VAR-Check. Genau, ja, dumm. Aber sag mal, darf man bei Tätigkeit auch eingreifen?
Wenn es der Schiedsrichter gar nicht wahrgenommen hat. Ja, ne? Also wenn es berühmte Eingriffsschwelle ist dann quasi, also es muss ein schwerwiegender Fehler sein, ja.
Worauf ich generell hinaus will, ist, der Schiedsrichter guckt sich das aus einem Grund nochmal an, findet einen anderen Grund, den er korrigiert. Soll er das dann einfach ignorieren? Also soll er dann einfach, obwohl er sich's ja schon anguckt, einfach ignorieren, dass er da was falsch gesehen hat? Das ist ja auch komisch, ne? Also wir haben hier eine Situation, wo beide Möglichkeiten komisch sind. Was man vielleicht nicht so klar lösen kann, aber also du müsstest dann eine ganz klare Regelung haben, dass du halt auch immer nur die Sache korrigieren darfst, die korrigiert werden soll. Die Richtlinie gibt's offenbar jetzt noch nicht, wo ich aber auch jetzt nicht ganz generell, also wenn du mich vor der Szene das gefragt hättest, sollte man das so oder so handhaben, hätte ich wahrscheinlich Schulter gezuckt und gedacht, weiß ich nicht genau, gib mir mal ein paar Beispielszenen, so. Also ich finde, das ist eine relativ komplizierte Sache, auch das Ägypten-Argentinien-Ding, wie lange davor soll das denn passiert sein, so, also.
Ja gut, das ist die Attacking Phase, also der Ballbesitz darf nicht wechseln. Also eigentlich genau. Ist es alles definiert.
Und das ist ja eine relativ.
Gefällt in allen Szenen. So ehrlich muss man schon sagen.
Ja, das meine ich ja. Das ist halt nicht so, es ist nicht so einfach, das einerseits klar zu definieren und das einerseits so zu haben, dass es sich intuitiv richtig in der Szene anfühlt. Zumal dann ja noch dazu kommt, dass wir als Beobachter natürlich dann mitbewerten, wie uns das jetzt gerade vom Narrativ her gefällt. Also, dass Embolo diese rote Karte kriegt, war vor allem für das Spiel scheiße. Da geht's gar nicht darum, ob uns das aus Regelsicht oder nicht gefällt. Es gefällt uns vor allem aus sportlicher Sicht gefällt uns das nicht. Dass Ägypten dieses Tor, was danach sehr, sehr schön erzielt wird, nicht bekommt. Das gefällt uns vor allem aus sportlicher Sicht nicht. Dass Kroatien den Ausgleichstreffer nicht bekommt, ist aus sportlicher Sicht scheiße gewesen. Aus regeltechnischer Sicht sind die Sachen alle in einer gewissen Weise zumindest vertretbar gewesen oder Sachen, wo man sagt, naja, wenn man es irgendwie regeln muss, dann kann man bei der Regelung schon rauskommen. Also das sind ja alles keine katastrophalen Regelungen auf dem Papier erstmal. So, und das macht's insgesamt, finde ich, ein bisschen schwierig und ich glaube, das ist auch ein bisschen, wir sind jetzt ein bisschen die Leidtragenden davon, dass wir halt jetzt erst seit relativ kurzer Zeit VAR haben und der Sport immer noch so ein bisschen versucht rauszufinden, wie man den.
also
optimal nutzt.
Hm? So kurz ist es jetzt nicht mehr. Also ich weiß, was du damit meinst und es fühlt sich noch kurz an, aber es fühlt sich nur so kurz an, weil sie auf Liga-Ebene nicht genug Geld investiert wird, weil es da nur einen Video Assistant Referee gibt und nicht zwei, so wie bei der WM, deswegen dauern Checks manchmal zu lang. Und zum anderen, weil sie sich aber saudeppert anstellen. Ich finde, das kann man jetzt nach 8 Jahren VAR wirklich sagen. 2018 bei der WM in Russland, da ging es los. Und ich... Klar, im Blick auf die Fußballhistorie ist das keine lange Zeit, aber es ist ja auch nicht so, dass der Fußball die erste Videobeweissportart wäre. Nur der Fußball war zu arrogant, es so zu machen, wie es in anderen Sportarten gemacht wird, hat sich sein eigenes Ding ausgedacht und kriegt das einfach nicht umgesetzt. Also ich verstehe schon den Punkt, den du machen willst, aber bei mir ist die Schonfrist für den Video Assistant Referee wirklich langsam abgelaufen. Wenn wir jetzt schon wieder an Regeln drehen müssen,
aber
dann...
Aber wir waren ja an keinem Moment waren wir an der Stelle, wo die Leute gesagt haben, das mit der VAR-Regelung bin ich zufrieden. So.
Das stimmt. Aber da muss man
ja
auch mal
fragen. Ja, schon gar nicht, wenn immer nur Argentinien dabei gut abschneidet. Da gibt's ja eine Systematik, die ich nicht.
Aber siehst du die wirklich? Glaubst du wirklich, dass Argentinien natürlich so bevorteilt wird? Weil ich sehe es
ja natürlich, weil im Ägyptenspiel wird ein Ägypter im Strafraum beim Angriff wird nicht mit einem Elfmeter.
Ja, weil es kein Elfmeter war. Also komm.
Moment, ihr müsst kurz spezifizieren. Meint ihr den Tritt gegen Salah oder meint ihr das Festhalten gegen, gerade den Namen vergessen, denjenigen, der auf den Rebound gehen wollte nach der abgewehrten Flanke? Tritt gegen Salah würde ich auch sagen, nicht ursächlich fürs Fallen.
Nein, ich meine das.
Du meinst Hamid Fahd, glaube ich.
Okay, sorry.
Hamid Fahd, der festgehalten wurde. Ja, das war tatsächlich, fand ich auch schwierig, weil er will zum Ball, er wird nicht stark gezogen, er kommt aber deswegen nicht hin.
Und die Folge von dieser Szene ist ein Tor. Das heißt also ein Moment, in dem nach Regelverständnis oder Richtlinienverständnis VAR einsteigen kann und sicher auch genauso weit zurückgehen kann, wie meinetwegen bei dem ersten Teil des Spiels, als das ägyptische Tor geschossen worden ist. Also für mich ist das die Throughline, dass die Argentinier dabei unheimlich gut wegkommen. Also auch im Schweiz-Spiel geht das genauso weiter. Und irgendjemand möchte, dass Messi im Endspiel steht, weil er ist die herausragende Personality im internationalen Fußball und wegen solchen Leuten schalten diese sogenannten Casual Fans ein und das ist bei diesem Turnier nach meiner Deutung deutlich.
Also,
aber
Martin, mach ruhig erst.
Also ich glaube, am entscheidendsten ist, dass Messi das gerne möchte. So, wenn man sich die Endphase gegen Ägypten angeguckt hat, ne? Also das kannst du halt, du musst halt auch nicht 3 Gegentore gegen die kassieren. So, wenn du halt 3 Gegentore gegen die kassierst, so wenn das nur 2 gewesen wären, glaubst du, Argentinien gewinnt das nicht in der Verlängerung? Come on.
Die hatten 3-2 Konter und spielen ihn nicht aus. Unmittelbar vor dem 2-3 auch. Also ich finde auch, dass Ägypten eine andere Chance hatte. Entschuldigung, Eva.
Nee, alles. Ich finde halt, man muss halt einfach wirklich vorsichtig sein, immer. Also ich verstehe, dass man schnell dazu neigt, sowas zuzustimmen, aber wir müssen echt mal gucken, in was für eine Kerbe wir da schlagen, ist das richtige Wort, was da Fake-Accounts wurden eröffnet, die, ne, von Schiedsrichter François Letixier und so, ne, es werden antisemitische, ja, sogar, also antisemitische Erklärungen dafür, ne, dann wird in der Nähe zu Netanyahu, zum argentinischen Präsidenten gesucht und also ich finde, man muss halt wirklich so ein bisschen aufpassen, dass man von Sachen, die man sieht und dass man dann nicht noch mehr dadurch beeinflusst wird, was halt der Rest der Welt sagt, so sage ich mal, ne? Also ja, ich sehe das auch und da, also dass das Argentinien-Schweiz-Spiel unglücklich ist, aber man muss halt wirklich so meiner Meinung nach einfach ein bisschen gucken, dass man halt nicht aus einzelnen Punkten so eine große Verschwörung, ehrlich gesagt, weil, also es tut mir leid, am Ende ist es eine Verschwörung und es gibt Sachen, die sind vielleicht mal ganz lustig, aber ich finde, man muss wirklich aufpassen, dass es nicht überhand nimmt und that's my take on it.
Aber das Schwierige dabei ist, dass, wenn wir jetzt hier drüber reden würden, ist die Erde eine Scheibe, easy. Easy call, nee, ist sie nicht. Würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Lehne ich mich mal aus dem Fenster. Aber dieser
Schlag nach bei Galileo, ja.
Argentinien wird bevorteilt, Part. da sind halt schon zumindest legitime Argumentationsweisen mit dabei. Und damit meine ich jetzt gar nicht so sehr, wir müssen jetzt nicht in jede VAR-Entscheidung in diesem Turnier mit reingehen. Kannst ja noch mit Cap Verde mit reinnehmen und so weiter und so fort. Aber was man eben schon thematisieren könnte, und das ärgert mich dann fast ein bisschen, dass das wieder nicht angesprochen wird. Was wurde denn bei dieser WM erstmalig umgesetzt? Eine Setzliste. Es war nicht so, dass direkt nach der Gruppenauslosung klar war, wie der Turnierbaum aussieht, sondern das hat noch einen Moment gedauert, weil nämlich die in der FIFA-Weltrangliste obersten Teams, die jetzt interessanterweise auch alle im Halbfinale gelandet sind, nämlich die ersten vier Plätze, die wurden verteilt über den Turnierbaum. Und da war es schon so, dass Argentinien schon bevor das erste Spiel gespielt war, hatte Argentinien einen sehr guten Turnierbaum, vermeintlich den leichtesten Turnierbaum. Ich will auch nicht sagen, dass das jetzt dann definitiv so war, dass Infantino sich da hingesetzt hat und da persönlich Turnieräste nochmal irgendwie anders verschoben hat. Aber das, finde ich, kann man schon thematisieren. Dieses Turnier wird nach anderen Regeln gespielt als bisher und das betrifft eben nicht nur die Anzahl der Spiele und dass es noch eine weitere Playoff-Runde gibt, sondern eben auch diesen Aspekt. Finde ich ja, schade, dass das nicht angesprochen
wird. Ja, auf jeden Fall. Aber also ich finde, also das sind dann ja wirklich Argumente so. Und es gibt ja, also ich finde, man muss dann halt auch wirklich gucken, dass man gute Argumente findet und nicht einfach sagt, ja, ist doch, also sieht man doch so. Und es sind alle Entscheidungen, die getroffen werden, sind immer nur pro Argentinien oder so. Das ist ja dann halt am Endeffekt auch einfach schwierig, dass man. Also wir haben jetzt schon viel auch darüber gesprochen, dass wir generell VAR-Entscheidungen, die Qualität der Schiedsrichterentscheidungen, wie werden welche Schiedsrichter eingesetzt. Ne? Also das ist halt wirklich, können wir eher wirklich nochmal darauf gucken, ey, haben die sich alle mit diesen ganzen Regeländerungen wirklich so einen Gefallen getan etc., weil wir dann noch mehr VAR-Entscheidungen haben und dann man vielleicht noch mehr auf den Beiß kommen kann. Dass es per se schon so ist, dass wir haben schon darüber gesprochen, als es um die Entscheidung von Ronaldo ging. Wir haben darüber gesprochen, als es um also ihn für die Gruppenspiele, diese Suspendierung so aufzuheben, dass er die Gruppenspiele mitspielen kann und nur das Qualifikationsspiel ne, noch aussetzt. Wir haben, glaube ich, ja schon mal, dass Messi auch im ersten Spiel eine rote Karte sehen könnte. Wir können aber genauso darüber reden, ich habe jetzt vergessen, welches Spiel es war, wo auf einmal es keine rote Karte gibt wegen Mundvorhalten, weil das war ja nur Benta und der hat bestimmt nichts Böses gesagt oder so, wo man dann auch sagt, also entweder wir setzen es konsequent durch, dass es für jedes Hand vom Mund halten eine rote Karte gibt, oder wir fangen da auch an zu sagen, ja, hat, könnte der denn was Böses gemacht haben, aber für mich ist jemand, der einen anderen voll quatscht, war das, was war das denn? Was
Pickford war das, aber muss man aber ehrlicherweise sagen, in der Regelauslegung steht drin, ein heated argument. Also sie haben quasi schon draufgenommen, in dem Moment, in dem es eine Rudelbildung oder sowas ähnliches gibt, dann
das war,
ist das quasi rot.
Ich glaube, das war
nicht jetzt, jedes vor dem Mund halten.
Ich das meine nicht, dass es, aber es war ja, es war zwischen zwei Spielern. Es war zwischen zwei Feldspielern und ich meine auch im Viertelfinale jetzt. Ich weiß aber nicht mehr, wer
es war. Ja, okay, aber wie gesagt, also meiner Meinung nach war das, das ist nämlich auch so ein Mythos, der gerade, das hat die FIFA hat nie gesagt, dass jedes Mundverhalten rot gibt. Okay. Sie haben gesagt, ein heated argument, wenn du dir dann die Hand vom Mund hältst und dann kannst du aber dafür die rote Karte.
Ich weiß es jetzt wieder, es war Marokko gegen Frankreich, da wo das ja auch noch gecheckt wurde. Also da gab es vor der Elfmeterausführung von Mbappé, gab es ja diese Zeit, wo es gecheckt wurde und es ist vielleicht nicht heated, aber nette Sachen wird er ja trotzdem nicht gesagt haben zu dem erst vermeintlichen Elfmeterschießen. Ich glaube Dembélé gegen Hakimi war es oder so, ich weiß nicht mehr genau.
Okay, ist schade, weil wir hätten so gern nochmal so eine Ansage gehört.
After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
Oh Gott, er hat so eine Energie. Ich freue mich auf Frankreich gegen Spanien. Aber lasst uns dann damit diesen Teil auch mal abschließen, denn wir haben doch weitere Themen. Frankreich gegen Spanien, erstes Halbfinale dieser WM. England gegen Argentinien, zweites Halbfinale dieser WM. Fun Fact, Lionel Messi hat in seiner internationalen Herrenkarriere noch nie gegen England gespielt. Schauen wir doch mal, wie das ausgeht. Wir haben noch ein weiteres Thema, das würde ich jetzt aber, glaube ich, eher referieren, damit wir noch ein bisschen diskutieren können beim Thema DFB gegen Klopp. oder beziehungsweise mit Jürgen Klopp ist es eher richtig. Ich bin allerdings schon
für Klopp. DFB für Klopp.
Ja, oder für Red Bull. Na, werden wir gleich drüber sprechen. Damit ihr es mal mitbekommen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, der argentinische Fußballverband hat auch deshalb ein Interesse daran, dass wir uns unheimlich darüber aufregen, ob er bevorteilt wird, damit wir nicht so viel drüber reden, was ansonsten gerade so läuft. Es hat mal wieder eine Razzia stattgefunden. Das gab es schon im letzten Dezember gegen den argentinischen Fußballverband. Und die Vorwürfe, die da innerhalb des Verbandes gemacht werden, die sind wirklich groß. Inzwischen ermitteln US-Staatsanwälte gegen eine Firma über die Sponsoringverträge und Zahlungen für Freundschaftsspiele des argentinischen Fußballverbands auf amerikanischem Boden abgewickelt wurden. Diese Firma sitzt in Miami, sie hatte 5 US-Bankkonten und nicht alle Transaktionen, und wir reden hier von 100 Millionen US-Dollar, sind auch wirklich genau zuzuordnen. Man spricht von angeblich 47 Millionen US-Dollar, die auf Konten geflossen sein sollen, wo nicht so ganz klar ist, wem gehören diese Konten, gehen die jetzt wirklich an den Verband, warum verdient eigentlich diese Firma, die zwei Menschen gehört, die ansonsten nicht so viel mit dem argentinischen Fußball bisher zu tun hatten, warum bekommt die 30% Provision und nochmal 10% Kommission? Warum wurden damit Luxusgüter wie Yachten und so weiter gekauft? Da läuft gerade eine Ermittlung. Das ist hochinteressant. Das hat auch eine politische Komponente, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Javier Milei, ihr alle werdet den argentinischen Präsidenten, der wird euch schon mal untergekommen sein, der mit extremen Maßnahmen versucht hat, Inflation und Arbeitsmarktkrise in den Griff zu bekommen, damit aber grandios scheitert. Wer hätte das gedacht, dass man da nicht einfach nur die Kettensäge ansetzen kann? Der ist schon immer im Clinch mit dem aktuellen Präsidenten des argentinischen Fußballverbands, unter anderem deshalb, weil er gefordert hat, dass man Vereine in Argentinien zu Aktiengesellschaften umwandelt. Also Milei ist ja so ein Neoliberaler vor dem Herrn. Da wiederum haben sich sowohl die Vereine als auch der Verbandspräsident Claudio Tapia gegen gewehrt, weil eben auch in Argentinien nicht exakt 50+1, aber ein ähnliches Modell bisher das vorherrschende ist. Auch Claudio Tapia ist jetzt aber nicht so, dass wir einen Fanclub für ihn gründen müssen. Also er konnte zum Beispiel zum Copa America Finale und auch zu dieser Weltmeisterschaft nur reisen, weil er Kautionen jeweils hinterlegt hat, denn gegen ihn laufen mehrere Ermittlungsverfahren wegen Korruptions- und Steuerhinterziehungsverdacht. Der Vorgänger von ihm, der ist verstorben. Der hatte seine Macht darauf begründet, dass die Hauptstadtclubs hinter ihm standen. Bei Tapia ist es komplett anders. Der holt seine Macht innerhalb des argentinischen Fußballverbands über die vielen Vereine im Landesinneren. Auch deshalb wurde die Liga auf 30 Teams aufgestockt. Auch deshalb gibt es jetzt einen relativ komplizierten Modus, in dem die Meisterschaft ausgespielt wird. Und dieses Ausspielen wiederum ist geprägt davon, dass immer wieder sehr seltsame Schiedsrichterentscheidungen getroffen werden. Der Heimatverein des Präsidenten, dort wo er 13 Jahre lang selbst Präsident war, bevor er dann Verbandspräsident wurde, der ist von der dritten Liga in die erste Liga gekommen, wie durch Zauberhand. Es gab ganz kuriose Szenen, wie dass in der Verbandszentrale entschieden wurde, dass ein Team jetzt einen Titel gewonnen hätte und sich damit für die Playoffs qualifiziert, obwohl das vorher niemand bekannt gegeben hatte. Dann wurden die gegnerischen Gegner beim nächsten Spiel dazu gezwungen, ein Spalier für diesen Verein zu machen, das war Rosario. Die haben sich dann allerdings Estudiantes, die Spieler, haben sich auf Anweisung ihres Trainers Juan Sebastian Varón, den kennen wir ja vielleicht auch noch, mit dem Rücken zu den Spielern, die durch dieses Spalier gegangen sind, gestellt, weshalb sie dann wiederum sanktioniert wurden auf Grundlage eines PDFs, von dem Tapia behauptet hat, das wurde schon vor Monaten erstellt, allerdings haben sie die EXIF-Datei nicht gelöscht und deswegen konnte man sehen, es wurde in den letzten Minuten des laufenden Spiels damals erstellt, aber trotzdem wurde Varón zum Beispiel für 6 Monate für alle Fußballaktivitäten gesperrt. Also sprich, was ich damit sagen will. Ein riesiges Durcheinander wäre wahrscheinlich dann doch das richtige Wort beim argentinischen Fußballverband. Sehr, sehr
bisschen harmlos. Bisschen harmlos durcheinander.
Ja, ich will aber auch nicht so Klischees erfüllen, indem ich da jetzt dann von Chaos oder so spreche. Aber auf jeden Fall sehr schwere Vorwürfe, sehr viele laufende Ermittlungsverfahren und sehr viele Themen, über die man eigentlich auch sprechen könnte, wenn es da nicht Lionel Messi gäbe. Und vielleicht ist das auch so die Rettung für Tapia. Er ist auf jeden Fall immer an der Seite von Gianni Infantino zu sehen. Und Gianni Infantino hat da auch gar keine Probleme mit. Also merkt euch das auch mal. Hier haben wir ja schon wieder einen Politiker, Milei, der in den Fußball eingreifen wollte. Bei afrikanischen Verbänden war es schon so, dass dann die FIFA gesagt hat, ihr werdet jetzt komplett ausgeschlossen, außer ihr gründet den Verband neu. Manche afrikanische Menschenverbände werden gerade stellvertretend von der FIFA geführt. Bei Argentinien alles eigentlich gar kein Problem, solange eben dann das Stadion doch noch irgendwie voll gemacht wird. Wobei, bei Argentinien gegen Schweiz gab es sogar leere Sitzplätze, die von Volunteers aufgefüllt werden mussten. Also nicht mal das funktioniert. Ich entschuldige mich für dieses absolute Schnellreferat. Ich werde ein paar Links dazu in die Shownotes packen. Ich kann sie alle empfehlen, denn es ist ein Rabbit Hole sondersgleichen. Da könnt ihr euch nochmal einlesen, wenn euch das interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollen aber auch noch über Jürgen Klopp sprechen, den designierten Bundestrainer. Und auch da gab es ja eine ganze Reihe von Entwicklungen. Zunächst mal die Meldung, Rudi Völler macht weiter, unter anderem, weil er von Oliver Minzlaff angerufen wurde. Das ist, ich glaube, eine Stunde, nachdem wir die letzte Sendung veröffentlicht haben, wurde das bekannt. Ich spare mir alles, was ich dazu sagen könnte. Ich glaube, ihr könnt euch alles denken, wie ich jetzt dazu wahrscheinlich stehe. Aber danach ging es auch in Sachen Jürgen Klopp weiter. Man hat sich jetzt getroffen, Aki Watzke als Vertreter des Präsidiums und von der DFL und Bernd Neuendorf, das ist übrigens unser DFB-Präsident, man hört den Namen nicht so oft, deswegen sage ich es nochmal mit dazu. Und auf der anderen Seite dann Jürgen Klopp und sein Berater. Man hat sich in wichtigen Eckpunkten geeinigt. Dann gab es allerdings die Meldung, dass Red Bull darauf verzichten würde, eine Ablöse für den ja noch bei ihm tätigen Jürgen Klopp zu verlangen, wenn er Markenbotschafter bleiben würde. Darauf gab es Kritik von unserer Kurve, die gesagt hat, das sei ein Kniefall des Kapitals. Auch tatsächlich endlich mal aus dem DFB-Präsidium hat sich jemand gemeldet, auch wenn Uwe Döring, der Präsident des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbands, ausdrücklich davon gesprochen hat, jetzt nicht als Mitglied des DFB-Gremiums zu sprechen, sondern eben für seinen Verband, der auch gesagt hat, also das können wir uns nicht erlauben. Theo Zwanziger hat sich auch gemeldet, hat gesagt, das geht nicht. Inzwischen ist der aktuelle Stand, das ist gar nicht geplant. Der Kicker hat einen wunderbaren Artikel geschrieben, in dem sie sagen, nee, das hätte Oliver Minzlaff, der sowieso immer total nett war gegenüber dem DFB, nie gewollt. Ein derartiges Kicker-Szenario sei nach Kicker-Informationen zu keinem Zeitpunkt Strategie gewesen, aber, Zitat, denkbar ist hingegen, dass Klopp abseits des nicht immer zeitaufwendigen Bundestrainerlebens mit seiner Expertise hin und wieder der umfangreichen Sportwelt des Konzerns zur Verfügung stehen darf, vor allem in Bereichen, die Klopp in den 1,5 Jahren seines Wirkens maßgeblich angeschoben hat. Und ich finde das sehr interessant, Martin, dass hier gesagt wird, nee, also Markenbotschafter soll er nicht bleiben, aber etwas, was ja noch ein viel krasserer Eingriff wäre, nämlich er soll sportlich seine Tätigkeit fortführen, weil er hat ja nichts zu tun als Bundestrainer. Das ist jetzt, also zumindest hier in diesem Artikel die Lösung. Man weiß natürlich auch nicht, es liest sich ein bisschen, ehrlich gesagt, wie ein PR-Text von Red Bull selbst. Also was sind denn deine Gedanken zu diesem Ganzen, was da passiert ist rund um Jürgen Klopp und dem DFB?
Ich werde bevorzugen, nicht so viele Gedanken dazu haben zu müssen. ich finde es schon nachvollziehbar, dass man eher sagt, irgendwie Nebenjobtätigkeit macht noch Sinn, aber quasi als DFB-Bundestrainer Markenbotschafter zu sein für ein Unternehmen, was nicht mit dem DFB zusammenarbeitet, ist schon irgendwie... Das würde ja dann in seine Tätigkeit als Bundestrainer fallen, mehr oder weniger. Das wäre ja quasi eine Bundestrainer-Zusatzverpflichtung in einer Art und Weise, während das andere ja nur eine Nebentätigkeit wäre, die dann davon getrennt wäre, in einer Weise.
Er würde ja dann aktiv im Fußball arbeiten, auch im deutschen Fußball. Ist das nicht eigentlich viel, viel krasser noch?
Ja, in puncto Interessenskonflikt auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist.
Weil als Markenbotschafter hat er doof gesagt nur eine Mütze auf. Aber bei dem anderen trifft er sportlich
in Teil. Das ist mehr Impact. Ich glaube, die Frage ist, was schwieriger für jetzt die Position ist. So. Mhm. Also ich finde, es sind sehr unterschiedliche Dinge, die man gar nicht so einfach miteinander vergleichen kann. Aber ansonsten weiß ich nicht. Muss ich mich zum Glück nicht allzu intensiv befassen mit den ganzen Fragen.
Also wenn man Klopp noch mehr Arbeit geben möchte, weil er nicht ausgelastet ist, dann könnte man ja den Posten von Völler freiräumen. Da könnte Klopp sicherlich auch noch irgendwelche guten Dinge tun. Also nur mal so als kleinen Vorschlag am Rande.
Was macht Rudi Völler eigentlich? Was war eigentlich sein Beitrag zu dieser Weltmeisterschaft, die ja nicht so erfolgreich war? Auch nochmal Fragen, die man gerne beantwortet hätte. Wie ich allerdings aus guter Quelle weiß, wurde er eher gefragt, wie es jetzt eigentlich nochmal mit den Familien im WM-Quartier war. Und Jürgen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, daran lag es tatsächlich. Es war ein Foto, an dem lag es. Das war die Frau des Bundestrainers auf einem Fahrrad. Ich habe dieses Foto nie gesehen, aber anscheinend war das ein riesiges Thema. Und das andere war der Familienbesuch. Das heißt, Frauen und Familien sind mal wieder schuld. Besser könntest du die Situation in Deutschland nicht
zusammenfassen. Und Fahrradfahrer.
Die Grünen. Am Ende waren es wieder die Grünen.
Wir wussten FFF.
Es doch. Wie in dem alten Spruch, Frauen und Kinder zuerst. Also das wird immer erst als wichtigstes Motiv gesehen.
Aber wie denkst du denn über die Art und Weise, wie diese Bundestrainer in Anführungszeichen Suche aktuell verläuft? Es ist ja wirklich bemerkenswert. Natürlich liegt es auf der Hand, dass Jürgen Klopp der Top-Kandidat für diesen Trainerposten ist, denn er ist einer der erfolgreichsten deutschen Trainer und er ist gerade verfügbar. Dennoch liegen ja alle Trümpfe auf der Seite von Jürgen Klopp und ja, gleichzeitig fragt man sich, ob der DFB sich das überhaupt alles so leisten kann. Denn man hat jetzt allein mit der WM einen Verlust von 9,4 Millionen Euro gemacht. Und an Abfindungen ans gesamte Trainerteam Nagelsmann zahlt man 6,8 Millionen Euro laut Bericht des Kickers. Also wie denkst du denn über die Verhandlungsposition des DFB?
Also der DFB ist ja ein sehr schwer zu lesender Komplex, weil tatsächlich haben da einige wenige Leute eine Menge zu sagen. Das Demokratieverständnis dieser Organisation ist relativ schlecht ausgeprägt. Und die Geschichte seit 2006 oder davor schon die Bewerbung für 2006, die gewonnene Bewerbung. Man hat beim DFB nie das Gefühl seit dieser Zeit, dass da alles richtig auf dem geraden Weg abgewickelt wird, selbst wenn Leute wie 20er als ehemaliger Richter und Jurist immer so getan haben, als hätte er also wirklich ein ganz klares, auch ethisch-moralisches Verständnis von diesen Sachen. Aber komischerweise war er auch immer dabei irgendwie. Alles möglicherweise legal, also dazu kann ich mich nicht äußern. Aber der Eindruck, den ich von außen habe und von relativ weit weg, ist, dass das eben auch keine Organisationsführung ist, wo ich verstehen könnte, wie die ticken. Also bis auf das, was du gerade gesagt hast. Klar, also für Klopp zu sein, ist ja das Einfachste. Das könntest du bei, das würde mit vier Buben im Skat, würdest du auch immer ein Grand versuchen zu spielen. Das ist überhaupt nicht schwierig zu verstehen. Und der Rest, den wir jetzt schon gerade angesprochen haben, ist natürlich eben wie Nebengeräusch. Also wie wird das jetzt vertraglich geregelt und so weiter und so weiter. Also die Suche nach verantwortlichen Menschen in unserem modernen Sportkommerzbetrieb ist dort, wo es überhaupt keine Transparenz gibt, wie zum Beispiel im amerikanischen Profisport, in den Mannschaftssportarten. Da haben irgendwelche Leute, denen gehört das, die können das dann entscheiden, die machen das und dann musst du dich damit abfinden. Das führt auch zu Diskussionen, aber nicht zu solchen, wie wir sie jetzt führen. Wir sehen ja auch im Grunde die soziale Verantwortung dieses Verbandes und wir sehen, was er also zum Beispiel in der FIFA alles nicht auf die Beine kriegt und so, oder in der UEFA. Also, ist so alles ein bisschen sehr, wie hast du vorhin gesagt, durcheinander. Mhm. Also wie in Argentinien, nicht die gleiche Kategorie, aber es ist auch irgendwie durcheinander und deshalb bin ich leider einfach nur für Klopp, damit die weiterkommen. Die müssen irgendwie was Neues auf die Beine stellen und nicht, weil ich irgendwelche Logik erkennen könnte.
Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, wie ihr beide zu Jürgen Klopp steht. Eva hatte sich aber auch schon gemeldet und ich würde gerne zu dir überleiten, Eva, mit der Frage, oder einer These, die ich habe. Die ganze Art und Weise, wie jetzt schon wieder das hier mit Jürgen Klopp läuft, zeigt mir, dass, obwohl es wirklich eigentlich nicht schwer zu verstehen ist, der DFB immer noch nicht gerafft hat, dass Red Bull als Konzern, als erste Multi-Club-Ownership im deutschen Fußball, die reingekommen ist, nochmal ein ganz anderes Thema ist als sehr, sehr viele andere Themen im deutschen Sport und dass sie offenbar auch gar nicht erkannt haben, welche Gefahr da auch für den DFB und selbst Jürgen Klopp liegen könnte, wenn man das jetzt auf diese Art und Weise durchzieht, wie es gerade den Anschein hat, nämlich wirklich mit einer Art Kniefall ist dann vielleicht ein bisschen zu viel, aber eine sehr, sehr enge Verbandlung miteinander. Wie soll man denn dann an der anderen Seite vielleicht mal gegen die 50+1 Ausnahme RB Leipzig vorgehen?
Ganz witzig, weil es indirekt ein bisschen zu dem Punkt überleitet, den ich noch anbringen wollte. Denn Oliver Minzlaff war nach dem WM-Scheitern 2022 ja für ein Jahr Teil der DFB-Taskforce, um den deutschen Fußball wieder nach vorne zu bringen, ist dann ja nach einem Jahr wieder ausgetreten, damals gemeinsam mit Karl-Heinz Rummenigge. Aber seitdem hat man ja auch unter RB Leipzig und Bayern wohl eine sehr gute Beziehung, auf jeden Fall nach einer SZ-Recherche. Den Artikel kann ich sonst dir gleich einmal gerne schicken, Max. Fand ich ganz spannend nochmal, weil es eben auch viel um die Personalie Minzlaff geht. Und das ist, wir sind nicht wirklich überrascht, glaube ich, dass der DFB das immer noch nicht so ganz checkt, welche Stellenwert halt 50+1 hat, oder generell eben auch diese Gefahr, die RB wirkt. Also ich habe immer das Gefühl, man sieht das vielleicht als Chance, weil RB ist ja, also Red Bull ist ja nicht nur Fußball, sondern natürlich auch irgendwie Formel 1 und hier und da, ob man dann irgendwie denkt, ja, die haben ja so viel Ahnung von vielen verschiedenen Sportarten, vielleicht können wir daraus lernen. Sehe ich nicht so, aber
auch Geld, was der Konzern
voll cool bringt, oder? Aber ne, das sehen wir eigentlich ehrlich gesagt, also im Ganzen, also jetzt auch in der ehemals DFL, jetzt Bundesliga, es klingt für mich weiterhin komplett bescheuert, ich muss es ganz ehrlich nochmal sagen, aber auch da, wer da die führenden Rollen inne hat, ne, mit einem Fernando Caro und so, wo man dann halt immer irgendwann fragt, ja, was wollt ihr denn am Ende des Tages gegen für 50+1 tun und gegen die es für viele einfach gefährdet, wenn ihr sie an die hohen Stellen in euren Gremien setzt, dann natürlich sagen die da nichts dagegen. Natürlich werden die nichts in die Wege leiten. Jetzt komme ich hier selber mit so Verschwörungstheorien, aber das ist ja eigentlich, ehrlich gesagt, dann schon eher gesunder Menschenverstand zu verstehen, dass die natürlich nichts machen werden, was ihren eigenen Thron ansägt. Und ehrlich gesagt, also der DFB wird sich auch immer zurechtrufen mit, wieso, ja, aber Werbedeals haben ja unsere Spieler und Trainer immer schon gemacht oder weiß ich nicht was, ob es jetzt Jogi Löw in der Adidas-Werbung war oder was auch immer. Aber Red Bull ist ja kein offizieller Partner, also ist ja kein offizieller Werbepartner des DFB. Und dass man da irgendwie die Linien jetzt komplett verschwimmen lässt, das finde ich schon, ja, bemerkenswert naiv, ehrlich gesagt.
Ja, und ich finde, es ist eben dann schon nochmal festzuhalten, jenseits von allem, ja, kulturellen dann eigentlich, also wie man das eben findet, welche Rolle Red Bull im deutschen Fußball spielen möchte, fehlt mir auch einfach komplett die inhaltliche Aufarbeitung dieses sportlichen Abschneidens. Also die Taskforce, die du vorhin angesprochen hast, was hat denn diese Taskforce damals gemacht? Sie hat Rudi Völler als Sportdirektor installiert. Ja, wundert mich ja sehr, dass Oliver Minzlaff dann Rudi Völler später anruft und sagt, Rudi, bitte mach weiter, du bist super. Ja, weil er müsste sich ja sonst selbst eingestehen, das war vielleicht nicht so die tolle Idee. Und kommunikativ hat Rudi Völler ja funktioniert, den brauchst du nur in eine Pressekonferenz setzen und alle liegen ihm zu Füßen, weil es ist halt einfach unser Rudi, der ist harmlos, der tut niemandem weh. Der ist aber auch harmlos und tut niemandem weh. Kann man damit die vielleicht nötigen Reformen durchsetzen? Ich weiß es nicht. Welche große Reform gab es im DFB? Hannes Wolf hat eine Jugendfußballreform durchgesetzt gegen sehr, sehr, sehr große Widerstände. Wer war der öffentlichste Kritiker dieser Jugendfußballreform, obwohl er sich ganz offensichtlich überhaupt nicht mit ihr auseinandergesetzt hatte? Aki Watzke. Hat er einfach behauptet, dass es da nicht mehr um Siegen und Verlieren geht. Hannes Wolf musste seine eigene PK einberaumen, wo er nochmal eine halbe Stunde lang erklärt hat, worum es geht, wo jeder einzelne Satz im Grunde den Subtext hatte. Aki, hättest du das PDF mal gelesen, was dir die ganze Zeit schon vorliegt, hättest du nicht so einen Quatsch erzählt. Aki Watzke ist jetzt der, der den neuen Bundestrainer aussucht. Es kann in diesem einen Fall sogar wirkungslos bleiben, denn offenbar sollen Hannes Wolf und Jürgen Klopp einen guten Draht zueinander haben und Jürgen Klopp auch die Ideen von Hannes Wolf unterstützen, die letztlich ganz vereinfacht ist, wir müssen unseren allen Kindern und Jugendlichen ermöglichen, im Fußballtraining mehr Fußball zu spielen, dann werden sie auch bessere Fußballspieler. Und dafür hat man sich eben eigene Spielformen und so weiter überlegt und eben so Dinge wie Foninho übernommen. Aber das ist ja eigentlich grotesk, dass wir hier eben die immer selben Namen haben, Rudi Völler, Aki Watzke, inzwischen auch Oliver Minzlaff, die immer gleichen Entscheidungen treffen und damit aber glauben, es würde sich langfristig etwas verändern. Und das führt mich nämlich dann zu der inhaltlichen Frage. Also ohne Jürgen Martin, dass ihr jetzt dann zu sehr in die Glaskugel gucken müsst. Und wir werden auch nochmal, das haben Martin, Caro und ich auch schon vereinbart, wenn es dann soweit ist und Jürgen Klopp neuer Bundestrainer ist, dann machen wir dazu auch nochmal eine Sendung. Also wir müssen jetzt nicht jeden Aspekt hier beleuchten. Aber Jürgen, du hast dich ja mit Jürgen Klopp und auch mit seinen Co-Trainern, seinen potenziellen, schon auseinandergesetzt. Was würdest du dir denn inhaltlich erwarten?
Nachdem, wie ich das jetzt einschätzen kann aus der Entfernung, also das sind nur die, nicht nur die USA-Deutschland-Entfernung, das ist auch die Entfernung zur Premier League. Aber da hat eben Klopp ja nun wirklich seine, sagen wir mal, erfolgreichste Zeit verbracht und auch am System gearbeitet. Er hat dann nun auch als sogenannter Manager eines englischen Clubs natürlich auch mehr Macht und Einfluss, als wenn er nur Trainer wäre. Das ist auf dem Papier, oft wird das auf dem Papier nicht so richtig wahrgenommen. Und worüber ich gestolpert bin, ist, dass der Name Pep Leinders genannt wird als sein nächster, ich sag immer gerne Co-Trainer, Assistenttrainer. Und dass der eben sich selber sehr deutlich geoutet hat in England, bevor er dann sogar noch zu Manchester City, zu Pep Guardiola gegangen ist, wo er nun jetzt nicht mehr ist. Er hat ein Buch geschrieben über seine Arbeit und seine Biografie und Jürgen Klopp hat in dem Vorwort zu diesem Buch diesen Mann unglaublich gelobt. Das macht man auch, aber Klopp war ja nicht genötigt, ein Vorwort zu schreiben oder zu diktieren oder schreiben zu lassen. Also insofern baue ich mir mal so eine Erklärung zusammen, zumindest ein Stand damals. Diese beiden Männer sind sehr gut miteinander unterwegs. Und wenn nun dieser Mensch, der von sich auch erklärt, und dazu habe ich ja einen Ton auch mitgebracht, dass er gerade in der taktischen Verantwortung bei Liverpool sehr wichtig gewesen sein müsste, sodass also er das Gefühl hat, Klopp hat ihm ganz viel Raum gegeben in der Arbeit, dann würde ich mal spekulieren, dass diese zwei oder vielleicht noch weitere Assistenten mit zu dem Programm gehören, das wir jetzt in Deutschland erwarten können. Mhm. Und nicht nur diese Fixierung auf die Medienpersönlichkeit Klopp, der gut im Spruch und hat auch Ideen zum Fußball und so weiter, sondern vielleicht ist Klopp auch jemand, der wirklich richtig gute Leute mitbringen kann, die helfen können, an dem Steinbruch was abzutragen, an dem jetzt alle vor dem jetzt alle knien und sagen, wie machen wir das bloß?
Ja, ich würde diesen Ton mal einspielen. Ich übersetze jetzt schon mal im Vorhinein, dass nämlich dann Martin gerne danach anschließen kann. Also im ersten Teil, da erzählt Pep Leinders, wie wichtig eben Jürgen Klopp für ihn war und dass er eben Trainingseinheiten planen durfte und sie taktisch anleiten durfte. Und im zweiten sagt er dann, dass jede Trainingseinheit nach dem Grundsatz definiert wurde oder durchgeführt würde, dass der Gegner von allen Seiten und aus allen Richtungen unter Druck gesetzt werden wird. Denn die gegnerischen Teams, die seien eben diese Art der Intensität nicht gewöhnt, aber Intensität bedeutet, dass eben alle 11 Spieler in jedem Moment des Spiels auf einer Linie sind. Und weil auch Martin sich mit Jürgen Klopp schon eingängig befasst hat, er hat ein Buch zu ihm geschrieben, unter anderem, werde ich natürlich verlinken in den Shownotes, würde mich dann interessieren, Martin, hör dir mal den Ton an und dann musst du uns erklären, kann man das überhaupt auf Nationalmannschaftslevel in so einer Intensität hinbekommen?
The most important guy in my career is for the same one as all our fans is, it's Jürgen. He took me back as his number two. He gave me all the freedom to lead, to plan each training session, to guide the team in terms of tactics, and I'm forever grateful that he did that.
You've obviously written and quite famously now about, you know, intensity being Liverpool's identity. How do you, as a coach, show that every single day and teach that every single day?
We train each minute of each session is based on that idea that we chase the opposition from all sides, from all directions. The teams are not used to that kind of intensity. But intensity means, it means that 11 players think the same about each moment of the game.
Martin, kriegt man das hin mit einer Nationalmannschaft? So eine Intensität, so ein Training?
Nee, kriegt man nicht hin. um es einfach zu beantworten. Das Ding ist, dass, also, ich finde die Frage sehr interessant, wie Klopp dann als Nationaltrainer arbeiten würde, weil er meines Erachtens schon beides gezeigt hat, dass er einerseits bestimmte Qualitäten mitbringt, die sich besonders gut auf Nationaltrainerniveau übertragen und aber auch in der langfristigen Detailarbeit sehr große Qualitäten hat, die sich dann eben nicht auf Nationalmannschaftsniveau übertragen. So, du kannst nicht über Wochen und Monate taktische Details einschleifen und in eine Mannschaft bringen und immer wieder noch mal ein Stück höheres Level und über einen langen Zeitraum da auf so eine außergewöhnliche Qualität kommt. Das geht offensichtlich nicht mit einer Nationalmannschaft. Allerdings glaube ich auch, dass Klopp sehr gut darin ist, das Spiel sehr, sehr gut zu vereinfachen. Das Spiel vereinfachen ist ja sehr, sehr leicht, aber das Spiel so zu vereinfachen, dass es der Mannschaft auch wirklich was bringt, das so vereinfacht zu haben, das ist nicht sehr leicht. Und ich glaube, dass das Klopp auch hinbekommt, war auch immer kurzfristig bei seinen Stationen. Okay, so viele Stationen hatte er nicht, aber so er war da eigentlich kurzfristig auch immer relativ gut. Er ist sehr gut darin, meines Erachtens, Spieler auf die richtige Position zu bringen. Er bringt die Qualität mit, Spieler sehr gut und sauber einzuschätzen, habe ich das Gefühl. Ich kann mich an gar keinen Fall erinnern, wo man irgendwie das Gefühl hatte, boah, da hat der ein Spieler, den will er irgendwie nicht, der passt ihm nicht rein, den will er nicht bringen, aus irgendeinem dubiosen Grund.
Warum startet so,
sondern
und
es
darf
ist immer.
Also diese Frage hat man
ja,
nicht
solche,
bei Jürgen Klopp.
Solche Geschichten, glaube ich, da ist er schon sehr, sehr gut, dass er weiß, wer sind die Besten, was genau können die, was für ein Umfeld brauchen die, um zu funktionieren. Also so auch genau zu wissen, nicht nur, was ist deren Position, sondern auch, was ist der Kontext für diesen Spieler. So, in welchen Räumen muss der sich aufhalten, was braucht der für Spieler um sich herum, wie muss die generelle Struktur und Spielweise sein, damit das für den Spieler funktioniert. Ich glaube, da ist er ziemlich gut drin. Da ist aber traditionell Nagelsmann auch gut drin gewesen eigentlich. Und hat sich dann da trotzdem verrannt. Nichtsdestotrotz kann sein, dass der Klopp noch besser ist und einfach noch zuverlässiger und vielleicht ein bisschen noch besser darin auf so ich glaube, eine der außergewöhnlichsten Fähigkeiten von Klopp ist, dass er eine sehr hohe Komplexität des Spiels versteht, aber wirklich zu keinem Zeitpunkt wie sagt man das denn? Also er schafft's immer das, was ich gerade nicht schaffe, nämlich so
auf den Punkt zu kommen.
Also ganz nachvollziehbar mit wenigen Worten so auf den Punkt zu bringen, worum es geht und was ist, was jetzt den Unterschied ausmacht. Und es wird nie in seiner Kommunikation zu kompliziert, ne? Was man ja Nagelsmann auch schon vorgeworfen hat, dass es hier und da, dass es immer schöne Worte sind, aber auch nicht immer hundertprozentig nachvollziehbar. Und man kann immer denken, ja, vielleicht hat er einen schlauen Gedanken dahinter, aber weiß es nicht so richtig. Ich glaube, bei Klopp ist es noch stärker on point, und ich glaube, dass das auch was ist, was sich dann auf die Mannschaft, also dass das auch innerhalb der Mannschaft so ist, dass der Klopp noch stärker on point ist.
Mhm. Darf ich kurz nur fragen, Martin, weil du hast gerade von Vereinfachung gesprochen, als einem Rezept, mit dem man arbeiten kann. Aber dann hast du weitergesprochen und da fiel mir eher der Begriff des Optimierens ein. Zu dem, was du gesagt hast, würdest du diesen Begriff nicht auch akzeptieren, dass Klopp also diese Fähigkeit gerade mitbringt, dass er, also das, was er hat, womit er lebt, was er vielleicht auch verändern kann zu einem gewissen Grad, optimiert und nicht nur vereinfacht?
Ja, ich würde denken, das ist ja die Grundaufgabe an einen Trainer, ne? Dass du immer versuchst, das zu nehmen, was du hast, und das Optimum rausholst. Das ist ja quasi, also es ist ungefähr, ich würde sagen, das ist ähnlich wie einfach zu sagen, er ist ein sehr guter Trainer, wenn man sagt, er ist ein sehr guter Optimierer. Er ist ziemlich deckungsgleich. Und das Vereinfachen ist dann eines der Mittel, um zu optimieren. Ja. Ich glaube, was ein wichtiges Thema ist, wo ich echt gespannt bin, wie sich das entwickelt. Wir hatten da im Podcast zum Ausscheiden schon mal drüber gesprochen, wo ich mich ein bisschen ratlos gezeigt habe darüber, dass die deutsche Nationalmannschaft nunmehr seit, was weiß ich, 10 Jahren oder so es nicht hinbekommt, halbwegs stabil tief zu verteidigen. Mhm. Mir ist danach nochmal eingefallen, dass wir das ja auch schon mal ein Jahr eher ungefähr angesprochen haben, wo ich das Thema der Fokus aufgemacht hat. Was ist der psychologische Fokus? Und Nagelsmann das kurz danach auch aufgegriffen hat in dem relativ schlechten Spiel, was man so über die Zeit mal verteidigt hat, und gesagt, heute war defensiver Fokus da. Und nichtsdestotrotz ist Nagelsmann natürlich jemand trotzdem, der tendenziell den Fokus nicht auf die Defensive legt. Und das ist der rote Faden. Es wird ja jetzt oft gesagt so, ach, Löw, Flick, Nagelsmann, die haben es alle nicht hingekriegt, dann liegt es wohl nicht an den Trainern, die sind ja so unterschiedlich. Aber die sind alle drei nicht so unterschiedlich. Das sind alles drei klare Ballbesitztrainer. Und auch recht vertikal angelegte Ballbesitztrainer, also die sind auch alle keine, wir zirkulieren ewig lange, und also die spielen alle keinen spanischen Ballbesitz, sondern schon alle einen recht deutschen Ballbesitz auch, wenn man das will. Das macht Klopp auch, ist aber nicht sein Hauptfokus. Klopp ist in erster Instanz immer ein Stabilitäts- und Umschalttrainer und hat das auch in seiner Analyse während der WM immer wieder hervorgestellt, dass er gesagt hat, da haben wir direkt gespielt, da waren wir im Gegenpressing da, da haben wir die zweiten Bälle gewonnen, das hat funktioniert, und wenn es nicht funktioniert hat, war seine Erklärung immer, ja, Gegenpressing war nicht da, wir waren nicht klar genug in dem, was wir nach vorne wollten. Es kam schon sehr, sehr klar raus, was er will. Er will eine Mannschaft, die kompakt ist, die gut arbeitet, die sehr gut umschaltet und die dann darüber hinaus einen sehr klaren Plan nach vorne hat, auch wenn das nicht der allerelaborierteste Plan wahrscheinlich sein wird, aber halt hoffentlich so, dass die Spieler gut eingebunden sind. Und dann ist halt die Frage, wie viel dieser Qualität, die ihn in diesen Sachen auszeichnet, Umschalten, Kompaktheit, Vertikalität, wie viel er davon in kurzer Zeit in die Mannschaft reinbringen kann und wie gut die Mannschaft, also wie gut dann das Verteidigen konkret aussehen wird, basierend auf seinen Einheiten. Und was er halt auch nicht ist, das hat er im Laufe seiner Karriere mehr reingebracht, aber eigentlich ist er kein Trainer, der tief verteidigen lässt, ne? Sondern er ist auch, wie alle drei davor, ganz klar ein Pressing-Trainer, ganz klar ein Spielkontrolle-Trainer. Ne? Also ist jetzt der vierte Trainer, der versucht, Spiele über Spielkontrolle zu gewinnen, was auch gut ist. Deswegen sind das auch alles recht erfolgreiche Trainer, insbesondere auf Clubniveau. Aber halt schwieriger zumindest auf Nationalmannschaftsebene zu übertragen. Wir sehen bei Spanien, dass das auch gut funktionieren kann. So. Das ist dann, glaube ich, noch die Frage, wie gut, das ist ja auch deine Einstiegsfrage gewesen, wie gut kriegt man das rein bei einer Nationalmannschaft? Und es wird nicht so gut sein wie bei Klopps Vereinsmannschaften, das ist ganz klar. Allerdings muss man auch sagen, dass, wenn man sich die WM anguckt, das taktische Niveau ist auch echt durchwachsen. Und Klopp muss keine 10 von 10 Mannschaft taktisch auf den Rasen bringen. Das wird nicht möglich sein, muss er aber auch gar nicht. Er muss nur klar besser sein als die anderen Trainer. Und mal schauen, ob er das ist.
Ja, Christoph Kramer hat gesagt im ZDF, WM sei immer europäischer Spitzenfußball minus 10 Jahre. Also so, wie es vor 10 Jahren aussah. Ich weiß nicht, ob 10 Jahre mir nicht zu viel ist, aber den grundsätzlichen Befund
würde ich damit gehen. Ich habe heute das Gleiche mit 5 gedacht. Ah ja, okay. Aber habe auch gedacht, ich dachte 5 bis 10 war, glaube ich, in meinem Kopf.
Dann einigen wir uns auf 7,5 Jahre. Okay.
Also bei den Schweizern kann man das besonders gut erkennen, dass die irgendwie einen alten Fußball spielen oder gespielt haben. Und der ist teilweise auch individuell älter, also Ballbehandlung und so weiter. Die Zeit, die dabei drauf geht. die Passqualität der Schweizer ist sowas von absurd. Die spielen den Ball immer dahin, wo jemand arbeiten muss, um den Pass zu kriegen, und nicht wo er irgendwie was bringen könnte. Also da sieht man das, was diese These, wie viel Verzögerung ist da eigentlich drin. Das kann man gut erkennen.
Ja. Und haben wir ja beim deutschen Team definitiv auch gesehen. Wie immer ist es so, dass wir nicht alle Themen hier besprechen können. Deswegen will ich nur noch einen kurzen Einschub machen. Es gab eine Monitor- und Sportschau-Recherche zu Felix Metscher und den evangelikalen Strukturen um ihn, ausgehend von seinem Torjubel, den wir ja auch thematisiert haben. Wenn ihr die letzten WM-Panels und das Tribünengespräch dazu gehört habt, ist es nicht arg viel Neues. Aber was neu ist, die sind tatsächlich auf die Webseite gegangen, die mit diesem Torjubel zusammenhängt, und haben mit den dort vorhandenen Chatmöglichkeiten operiert und haben wenig überraschend herausgefunden, dass dass du in Chats, wenn du da zum Beispiel sagst, ich bin ein Mädchen und bin lesbisch, dass dann da sehr gegen argumentiert wird, dass natürlich auch Abtreibung als Sünde bezeichnet wird und so weiter und so fort. Hätten wir uns alles schon denken können, aber das ist nochmal so ein kleines Puzzlestein dazu, und ich kann an der Stelle nochmal nachreichen. Bernd Neuendorf hat ja mehrmals gesagt, das sei alles ganz harmlos und er würde für die richtigen Werte eintreten und er hätte sich entschuldigt. Wir haben mehrfach beim DFB nachgefragt, uns wurde keine konkrete Stelle, an der sich Felix Metscher mal entschuldigt hätte für seine homofeindlichen Posts, die er getätigt hat. Diese Entschuldigung, wir müssen davon ausgehen, es gibt sie nicht. Was er gesagt hat, ist, ich wurde falsch verstanden. Das ist keine Entschuldigung. Das nur an dieser Stelle nochmal. Ich werde die Recherche verlinken und ich glaube, im Nachhinein erkennt ihr vielleicht auch, liebe Hörerinnen und Hörer, selbst wenn ihr das nicht gut fandet, dass wir das thematisiert haben, alles rund um Felix Metscher, aber man sollte doch zumindest erkennen, warum wir es thematisiert haben. Es ist eben nicht nur Privatsache, sondern da hängt eben ein Netzwerk hinten dran. Das werde ich nochmal verlinken in den Shownotes, und dann muss erwähnt werden, dass können wir aber jetzt auch nicht viel sagen dazu, denn Jaden Adams, ein Spieler Südafrikas, der bei allen drei Gruppenspielen auch zum Einsatz kam, ist im Alter von 25 Jahren gestorben. Seine Familie bittet um Respekt der Privatsphäre, deswegen ist auch nichts über Todesursachen bekannt, wollen wir hier auch nicht spekulieren. Deshalb, es ist nichts zum Diskutieren, aber es soll natürlich thematisiert werden, genauso wie auch zumindest in eurem Bewusstsein sein sollte, dass es gerade einen kolumbianischen Spieler gibt, nämlich Jaminton Campas, der mehr oder weniger untergetaucht ist nach Morddrohungen aus seiner Heimat. Der hatte in der Verlängerung gegen die Schweiz eine große Chance vergeben. Da werden natürlich direkt Erinnerungen an Andres Escobar wach. Der kolumbianische Fußballverband geht auch gegen diese Morddrohungen vor. Weiteres ist nicht bekannt, muss vielleicht auch an der Stelle nicht sein. Aber auch das sind Geschichten, die rund um diese Weltmeisterschaft passiert sind in der letzten Woche, die ich hier nochmal kurz erwähnen wollte. Alles andere schieben wir ins letzte WM-Panel. Ich kann eigentlich kaum glauben, dass das wirklich das letzte WM-Panel sein soll am nächsten Montag. Schauen wir mal, ob wir uns wirklich daran halten. Das Einzige, was jetzt noch offen ist, lieber Jürgen, ist, welchen Musiktrack hören wir denn nach diesem Outro?
Jetzt bist du bei mir auf dem falschen Fuß angekommen. Ich habe überlegt, du könntest mir jetzt helfen und sagen, wie der Song heißt, dann, ja. Dann komme ich etwas besser bei raus.
Entschuldige dich nicht weiter, Sorry No More, würde ich sagen, Jürgen. So heißt schon mal der Track, und wir hören diesmal nur einen Solisten. Ansonsten hast wieder alles du eingespielt.
Ja, okay.
Das ist Jona Hofermann an der Posaune aus Rio de Janeiro. Den haben wir jetzt auch schon mehrfach gehört. Also, darauf könnt ihr euch freuen nach diesem Outro, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich danke euch dreien sehr, sehr herzlich. Herzlichen Dank an Eva Lotterbohle, an Jürgen Kalver und an Martin Rafelt. Gute Besserung an Tobias Escher, und wir hoffen, deine Schicht war angenehm, Inga Hofmann. Danke euch dreien.
Gerne.
Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, alles hier im Rasenfunk ist Werbe-Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren unsere komplette Berichterstattung durch eure freiwilligen Überweisungen. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Luca aus Vilbel, bei Kickers Crosser 1899, bei Patrick W. und beim FCA Spielbeobachtungskompensationsfonds. Ich weiß nicht, ob das auch für die ersten 30 Minuten England gegen Norwegen gegolten hat. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht Unrecht getan. In diesem Sinne, danke für euren Support. Feedback zu dieser Folge sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de, und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr alle 5 Feeds des Rasenfunks abonniert, denn nach einer kurzen Sommerpause wird es da ja auch schon relativ bald losgehen. Vermutlich hat Eva die erste Folge der neuen Saison dann, der Zweitliga Saisonvorschau-Teil wird das dann werden. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt oder werdet gesund, bleibt uns gewogen, empfehlt uns gerne weiter, und dann bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.